ersten offiziellen Vorlesung, die nächstes Jahr schon so ein bisschen Bonus und Fragestunde und sowas. Die letzte offizielle Vorlesung in der Theorie 1 mit historischer Historie, und wir sammeln uns mal kurz ein, wo wir eigentlich am Ende der letzten Vorlesung waren. Die zyklischen Gruppen von Primzahlordnung als ein Beispiel für endliche Einfachgruppen, die waren schon lange bekannt, die waren schon bekannt, als Hölder seine Aufforderung formuliert hat. Genauso die alternierenden Gruppen vom Grad mindestens 5. Einige Lie-Typ-Gruppen auch, und dann kamen noch mehr, wurden noch ein paar neue gefunden, wurde alles charakterisiert, bla bla bla. Und dann haben wir die sporadischen Gruppen besprochen, da habe ich zu den meisten, je nachdem, zu einigen habe ich ein bisschen mehr gesagt, zu anderen weniger, aber vielleicht fassen wir nochmal zusammen, wie das eigentlich aussah. Das fing in den 1860ern an mit Mathieu, mit den 5 nach ihm benannten sporadischen Gruppen. Und dann kam ja erstmal lange nichts mehr, also ungefähr 100 Jahre. Und dann ging es weiter mit J1 und so weiter. Bei der letzten Gruppe muss ich immer nochmal nachgucken. Und es ist auch ein bisschen knifflig, weil da mehrere Gruppen entdeckt wurden. Die Existenz wurde vermutet, es gab Hinweise, aber die Konstruktion hat vielleicht noch auf sich warten lassen oder die Eindeutigkeit. Die letzte Gruppe war die große Jakob-Gruppe J4. Da habe ich jetzt mal das Datum der Entdeckung hingeschrieben oder das Jahr, soweit wir das wissen. Ich habe gerade noch mal kurz mit Atle gesprochen. Es gibt Hinweise darauf, dass auch einfach schon früher Leute in Richtung von J4 unterwegs waren und die Existenz zumindest stark vermutet haben oder auch schon einzelne Eigenschaften dieser vermuteten Gruppe hatten. Vielleicht finden wir am Ende raus, dass die in Wirklichkeit doch noch ein kleines bisschen älter ist. Aber ich habe jetzt mal das hingeschrieben, was wir gut belegen können. Publikation 1976, und wie wir wissen, stand da noch ein bisschen was aus. Teilweise waren auch Eindeutigkeitsbeweise für sporadische Gruppen nicht veröffentlicht oder nicht gut zugänglich. Dann war irgendwas in irgendeiner DIS versteckt, die man aber vielleicht nicht so einfach bekommen konnte. Und man kann also darüber diskutieren, was da bei anderen Gruppen die Daten sind, wo wirklich alles fertig war. Na gut, jedenfalls haben wir da jetzt so einen ziemlich großen Zeitraum, über 100 Jahre. Und sind letztes Mal dann da verblieben bei der Frage, wie wird jetzt, wenn man vermutet, dass man vielleicht fertig ist, daraus ein etwas abgesicherteres Gefühl, ja, wir schreiben jetzt mal einen Satz hin und überlegen uns eine Strategie, den zu beweisen. Wie könnte dann so eine Strategie, den zu beweisen, aussehen? Und wer war da so beteiligt und mit welchen Methoden? Das ist der Plan, der ehrgeizige Plan für heute. Und ich werde zwischendurch ein bisschen über Psychologie sprechen, aber es wird viel einfach um harte Mathematik gehen und es wird um Leute gehen. Und da, wo die Psychologie noch ein bisschen interessanter wird und da, wo es auch um Begegnungen geht und wie Leute da reingekommen sind und ihre Rolle gefunden haben, da denke ich, da können wir ganz gut nächste Woche bei Show and Tell drüber sprechen. Zumal ich jetzt gerade auch noch Interviews nachbearbeite und dann fällt mir wieder ein, was die Leute eigentlich alles Tolles erzählt haben. Und dann kann ich auch aus einigen Interviews zitieren. Da ich das hier in diesem Rahmen mache und inoffiziell darf ich das. Okay, ich habe sehr viele Notizen. Die will ich gerade nicht. Ich will die. Naja, ich habe ein bisschen Angst. Ich male jetzt einfach. Vielleicht ist es eine ganz blöde Idee, ich weiß nicht. Ich habe das Bedürfnis, hier an diese hintere Tafel ein Bild mit der Beweisstrategie zu malen. Da stehen dann Dinge, von denen die meisten hier im Raum nicht wissen, was das ist. Und dann werden wir diese Tafeln benutzen, um zu klären, was die Dinge sind, oder jedenfalls eine Intuition dafür zu entwickeln, was es ungefähr ist. Das würde in einigen Fällen reichen müssen. Und dann sehen wir von da aus weiter. Ich nenne es mal Gornsteins Plan. Übrigens, es gibt mindestens 3 verschiedene Aussprachen, die ich im Laufe der Jahre für seinen Namen gehört habe. Bornstein, Gornstein, Gornstein. Und ich kann nur nach der Autorität der Leute gehen und danach, wie gut die ihn kannten und wie eng die mit ihm zusammengearbeitet haben. Ich sag mal für heute, und das kann sich nächste Woche schon wieder ändern, aber für heute sage ich mal, da Lyons und Aschbacher ihn Goldstein nennen, nenne ich mir es auch so. Dementsprechend heißt diese Tafel Gornsteins Plan. Oh, und wenn es mir zwischendurch passiert, dass ich komische Mischungen aus deutschen und englischen Wörtern dahin schreibe, dann bitte beschweren. Das kann hier sehr leicht passieren. Wir starten mit einer endlichen Gruppe G. Die ist wohlgemerkt erstmal nur endlich. Und wir setzen einfach nur voraus, dass immer dann, wenn wir in G irgendwo eine echte Sektion sehen, also eine echte Untergruppe, und dann davon eine Faktorgruppe oder so, also irgendein Baustein in der Gruppe, der echt kleiner ist, dann, wenn der einfach ist, dann wollen wir wissen, was das ist. Das heißt, dann soll es etwas von unserer Liste sein. Nur in echten Untergruppen sieht und dann sind es automatisch immer Sachen von kleinerer Ordnung, dann muss man gar nicht weiter darauf achten. Okay, so nehmen wir also eine Sektion. Möglichkeit 1. Ich starte jetzt hier und jetzt mache ich so Pfeile und dann sehen wir, wie sich das in so eine große Pfeilunterscheidung auffaltet. Möglichkeit 1. Es könnte sein, dass der Zweiraum von G höchstens 4 ist. Seit G ein Primzahl. Kürzen wir von G und das gleiche für alle Untergruppen und so, den sogenannten P-Rang der Gruppe ab. Und was das ist, werde ich euch erklären. In meinem Kopf ist der P-Rang, also da reden wir über P-Gruppen, also von P-Zahlordnung, und der Rang ist in meinem Kopf ein Maß dafür, wie schmal oder breit oder so die Gruppe ist. Großer Rang ist bei mir in meinem Kopf so breit, kleiner Rang ist schmal. Und in meinem Kopf auch irgendwie immer schmal und hoch. Ich weiß nicht genau warum. Bei Zweigruppen etwa, eine zyklische Zweigruppe ist so schmal, wie es nur geht. Das ist nur so eine Kette, wenn man den Verband hinmacht. Eine Quaternionen-Zweigruppe so, hat so ein kleines so ein Bäuchlein, aber ist immer noch wie so eine schmale Vase. Eine Diedergruppe ist dann schon ein bisschen breiter, aber nicht viel. Also immer noch so ein bisschen vasenmäßig. Und Semi-Edergruppen und so ist auch immer noch alles vergleichsweise schmal und dann wird der Rang ein bisschen größer und dann wird die Gruppe breiter. So stelle ich mir das vor. Und wie kann man das jetzt formalisieren? Wenn man sucht innerhalb, also man hat immer eine fixe Primzahl P, für die man das macht, und jetzt sucht man sich innerhalb einer P-Gruppe möglichst große sogenannte elementar-abelsche Untergruppen. Also Gruppen, die abelsch sind und in denen alle Elemente Ordnung 1 oder P haben. Da kann man sich dann die Anzahl der Erzeuger angucken in einem minimalen Erzeugensystem. Man kann es auch anders machen. Die kann man sich quasi wie Vektorräume vorstellen, diese Gruppen. Das heißt, man hat dann so ein Maß für die Größe, so wie man bei Vektorräumen über die Dimensionen ein Maß für die Größe hat, wenn die endlich erzeugt sind. Und das wird dann im Rang formalisiert. Also lösen wir das jetzt ein bisschen auf. Sei A kann. Möglichst große elementararische Untergruppe von P. Okay, was heißt elementararisch? Paarweise Elementen sind diese P-Zyklen, dann erzeugen die eine abelsche Gruppe, in der alle Elemente, weil die ja Produkte von solchen P-Zyklen sind, wo die Zyklen paarweise Elementen sind, Ordnung P haben, oder man hat halt die identische Abbildung in der Hand, dann ist die Ordnung 1. An sowas kann man immer denken bei solchen elementarischen Gruppen. Und die Primzahl P gibt vor, wie lang die Basiszyklen sind, aus denen man dann irgendwie was sieht. So, jetzt will man in dieser P-Gruppe eine möglichst große elementararische Untergruppe hernehmen, möglichst groß bezogen auf die Ordnung. Und der Rang dieser P-Gruppe P ist dann die Größe dieser Gruppe ausgedrückt in dem Exponenten, der an der Ordnung dran steht, P hoch irgendwas, oder Anzahl der Erzeuger an dem erzeugenden System. Das wäre dasselbe. Der Rang von P ist n, das ist natürlich die Zahl, das genau dann, wenn die Ordnung von P hoch n ist. So kriegen wir also ein Maß dafür, wie breit, wie gesagt, in meiner Vorstellung, wie breit P-Gruppen sind. Und besonders interessant ist die Breite von zwei Gruppen. Und ich möchte noch mal kurz motivieren, woher das kommt und woher auch diese Zahl 4 kommt. Da sehen wir auch später noch ein bisschen mehr, wenn wir schauen, wie Goldstein selber darüber schreibt. Die Primzahl 2. Warum die besonders ist, muss ich nicht nochmal begründen in diesem Raum, glaube ich. Schauen wir uns die Möglichkeiten für zwei Sylow-Untergruppen an bei einer endlichen einfachen Gruppe. Zyklisch ist raus. Burnside's P-Konferenz. Quaternionengruppen wissen wir erstmal nicht. Wissen doch, ist raus. Raus ist okay. Das heißt, diese ganz schmalen zwei Sylow-Untergruppen sind nicht möglich. Das wären die beiden Möglichkeiten von 2 Rang 1. Kann man auch daran erkennen, dass es in einer solchen zwei Sylow-Untergruppe dann nur genau eine Involution gibt. Also nicht nur eine im Zentrum oder so, sondern überhaupt nur eine auf der Welt. So. Das war zyklischen Quaternionengruppen. Als nächstes gibt es dann die Möglichkeit, wenn wir jetzt beim Rang höher gehen und man muss sich erstmal überlegen, was für Gruppen von kleinen Zweirang es überhaupt gibt. Also viel Spaß, P-Gruppen sind sehr interessant, da entstehen immer gleich so Zoos. Und da ist die Eder-Gruppe eine natürliche nächste Möglichkeit. Da kann man sich zum Beispiel mal angucken, was es für Möglichkeiten gibt, dass eine kleine Vierergruppe, also eine elementarische Gruppe der Ordnung 4, die ja gleichzeitig eine Eder-Gruppe der Ordnung 4 ist, dass die als zwei Sylow-Untergruppe vorkommt. Beispiele kennen wir, etwa die Alt 5. Das ist so eine. Das heißt, das gibt es in der Welt der endlichen einfachen Gruppen. Also gucken wir mal, was gibt es da noch für Möglichkeiten. Und wenn man es dann verallgemeinern möchte, dann gibt es mehrere natürliche Möglichkeiten. Wenn ich mit so einer Traufe hier anfange, dann kann ich das verallgemeinern zu elementarische Zweigruppe, dann wird die halt breiter. Oder einfach abelsche Zweigruppe, oder auch gemacht. Oder die Edergruppe, oder auch gemacht. Wenn ich in Richtung die Edergruppe gehe, dann bleibe ich bei kleinem Zweirang, der ist dann nämlich 2. Und dann kann ich klassifizieren, was für Gruppen da rauskommen. Dann kann ich mir angucken, was es noch für zwei Gruppen von kleinen Zweiern gibt. Dann muss man erstmal das klassifizieren und dann muss man wieder gucken, was für einfache Gruppen findet man und kennt man schon alle oder entdeckt man da vielleicht noch was Neues. Spaß mit zwei Gruppen ist dann das Thema. Dann kann man weitergehen, Rang 3, Rang 4 und das macht irgendwann keinen Spaß mehr. Es gibt aber einen technischen Grund, warum man diese Unterscheidung machen möchte zwischen zwei Rang kleiner gleich 4 und zwei Rang größer gleich 5. Ich war überrascht, das so zu sehen, denn in meiner Intuition war die Unterscheidung ein klein wenig anders. Das kommentiere ich gleich noch. Erstmal gucken wir hier weiter. Jetzt wollen wir wissen, was der Zweirang ist. Oh nein, ich brauche mehr Platz. So, das muss klarer sein. Zwei philosophische Anmerkungen. Die erste: Bei mir wäre erstmal intuitiv die Unterscheidung bei 3 gewesen, und zwar deshalb, weil ich Techniken kenne, die ab 2 Rang 3 gut funktionieren. Dazu gehört die Signalisator-Funktor-Methode, die ich jetzt nicht erkläre, die was mit Evolution und Deinstabilisatoren zu tun hat. Und dann geht es darum, da spezielle Untergruppen zu finden. Und dann definiert man so ein Funktor und dann kann der was. Und was der kann, das hängt erstens damit zusammen, dass gruppenungerade Ordnungen auflösbar sind und dass, wenn der Zweirang groß genug ist, eben Dinge passieren. Anscheinend sind aber einige dieser Methoden dann doch nochmal eine ganze Spur mächtiger ab Rang 5, weswegen Goldstein sich entschieden hat, da die Grenze zu ziehen und auch mit Signalisatorfunktoren zu argumentieren. Das werden wir später sehen. Müssen wir für den Moment nicht wissen. Wir müssen vielleicht nur sowas wissen wie, wenn der Zweirang klein ist, dann gibt es, philosophisch gesprochen, nicht so viele Involutionen, die so zusammen rumwuseln und sich alle gegenseitig zentralisieren, mit denen man das machen kann. Aber es gibt häufig Klassifikationssätze, die Gruppen mit solchen zwei Süderfuttergruppen, die dazu passen, klassifizieren. Das heißt, dass man hier hofft, so einen Ausweg zu haben nach dem Motto, die sind irgendwie klassifiziert. Oder die werden es vielleicht noch. So. Zweirang mindestens 5. Heißt also, dass man da jetzt sehr viele Intuitionen sieht, die sozusagen rumhuseln und sich alle gegenseitig zentralisieren. Und das Spiel, das man jetzt spielen möchte, ist: Schnappt in den Emulation, guckt in den Zentralisator, versucht die Struktur zu verstehen und macht eine Fallunterscheidung, die dazu führt, dass du etwas siehst, was so ähnlich aussieht wie in einer endlichen einfachen Gruppe, die wir kennen. Und dann hoffen wir, dass es nur die sein kann. Das ist die Philosophie, die hinter dem rechten Teil der Tafel steht. Fangen wir mit dem Fall an, dass man irgendwo tief drin in der Gruppe, ich stelle mir das also jetzt so vor, ich gehe in einen großen Raum, der dunkel ist und ich weiß nicht, wie groß. Ich habe keine Taschenlampe, die weit leuchtet, sondern ich habe nur so eine Funzel. Aber ich stelle mir vor, dass wenn ich eine Involution finde und mich an die richtige Stelle stelle, sodass ich den Zentralisator ein bisschen sehen kann, dass ich dann so einen Schalter finde und dann sehe ich ein bisschen mehr. Und dann finde ich vielleicht einen Faden, der mich irgendwo hinführt, wo wieder so ein Schalter ist, und dann sehe ich wieder ein bisschen mehr. Das ist ungefähr meine Vorstellung. Wir hangeln uns also jetzt lang an Involutionen und Infos kriegen wir immer dann, wenn wir eine einfache Gruppe sehen. Das heißt, immer dann, wenn wir in unserem großen, dunklen Raum in eine Ecke stolpern, wo plötzlich so ein Schild ist, hey, hier ist eine einfache Gruppe, dann ist die ja kleiner als unsere große Gruppe und deswegen kennen wir die. Das heißt, dann können wir auf der Liste gucken, welche Gruppe, die da steht, passt denn zu diesem komischen Bild, das ich hier sehe. Schauen wir uns also optimistisch den Fall an, wo da irgendwo eine einfache Gruppe rumläuft. L2' vom Zentralisator an der Involution, na, vielleicht sogar für alle erstmal, damit es ein bisschen angenehmer ist, für alle oder für viele, ist in Wirklichkeit nur und ist nicht 1. Ja, die Tafel ist zu klein. Machen wir es. Was ist das ominöse L2'? Okay, dazu muss ich basteln. Wir schnappen uns den Zentralisator an eine Funktion. Und gucken uns Normalteiler an, von ungerader Ordnung. Davon gibt es einen größten, der heißt O2'. Und schauen da auf die Struktur. Und in all diesen Gruppen, die da angeschaut werden, gibt es immer so eine Untergruppe, die ich jetzt auch nicht im Detail besprechen möchte, weil es abzweifeln würde. Das ist die sogenannte verallgemeinerte Fitting-Untergruppe. Die kontrolliert die Struktur der Gruppe. Und die hat zwei Bestandteile. Der eine Bestandteil ist nepotent. Der ist jetzt gerade nicht so interessant, wird es aber später. Der andere Teil ist ein erstmal nur zentrales Produkt. Das heißt, die Untergruppen sind vertauschbar. Von quasi einfachen Gruppen, also von Komponenten, so heißen die, ja. Da sehen wir also einfache Gruppen. Vielleicht nicht direkt als Untergruppen, aber als Sektionen. Das heißt, da haben wir eine Chance, auf unsere Liste gucken zu können und über die möglichen Gruppen, die da rumlaufen, was ablesen zu können. L2' vom Zentralisator von T ist also so, dass dieses Produkt von Komponenten in dieser Faktorgruppe genau diese Gruppe ist. In anderen Worten, und deswegen habe ich auch angefangen, es so zu erklären, wenn ich unten diesen größten Erweiterer der ungerader Ordnung quasi ignoriere und mir die Faktorgruppe anschaue und dann nach Komponenten suche, dann überdecke ich das, was ich da sehe, mit einer Untergruppe von dem Zentralisator. Das heißt, da liegt O2' drin und die Gruppe ist so groß, ich nehme das volle Urbild, dass dann diese ganzen Komponenten überdeckt werden. Und in dem Fall, den wir hier gerade besprechen, sehen wir da bei allen Evolutionen was Interessantes. Wir sehen da Komponenten. In diesem Spezialfall hier ist es sogar so, dass man die nicht nur in der Faktorgruppe sieht, sondern dass das wirkliche Komponenten sind, also Untergruppen in der Gruppe. Weil ich das Wort jetzt so oft verwende, definiere ich das einmal. Eine Komponente von, sagen wir mal, von CBT, weil das die Gruppe ist, um die wir uns jetzt die ganze Zeit kümmern, ist quasi des Normalteilerbegriffs quasi einfach heißt perfekt, das heißt die Kommentargruppe ist das ganze Ding und einfach Monozentrum. Wir können an sowas denken wie SL25. Stellen wir uns vor, wir haben und subnormal heißt manchmal auch normal, manchmal haben wir nur eine Komponente und die ist ein Normalteiler. Das heißt, man kann sich sowas vorstellen wie große Gruppe, keine Ahnung, man findet Evolution, man leuchtet dahin und im Zentralisator sieht man einen Normalteiler, der SL25 ist oder so aussieht wie SL25. Das wäre hier so ein typischer Fall. SL25, Modul im Zentrum, ist isomorph zu I5, ist also eine einfache Gruppe, perfekt ist die auch. Ob jetzt Normalteiler oder Subnormalteiler ist an der Stelle egal, es geht nur um die Anschauung, wie man sich vorstellen kann, was man da so findet. Und dann kann man sich überlegen, dass, wenn man mehrere Komponenten hat in einer Gruppe, dass die dann alle, also die Elemente aus der einen Komponente sind dann immer mit allen Elementen aus der anderen Komponente vertauschbar. Das heißt, man hat ein sogenanntes zentrales Produkt. Das ist etwas schwächer als direktes Produkt, denn die können sich durchaus nicht drin schneiden, sowas passiert. Aber das Produkt von diesen Komponenten ist das, was ich hier mit E bezeichnet habe. Ist das Produkt aller Komponenten und das ist ein Bestandteil der sogenannten verallgemeinerten Fitting-Gruppe, die die Struktur der Gruppe kontrolliert. Der andere Teil, der nilpotente Teil, der spielt in dieser ganzen Übersicht nur eine winzige Rolle. Da komme ich dann einfach an. Wo sind wir jetzt also gerade in diesem Plan? Wir haben den kleinen Zweirang zur Seite gelegt und hoffen das Beste. Wir gucken uns den großen Zweirang an. Und wir wollen erstmal den Fall angucken, wo wir bei allen Evolutionen im Zentralisator was Interessantes finden, im Sinne von, da läuft irgendwo eine einfache Gruppe rum. Wo genau ist jetzt für diesen Plan gar nicht so wichtig? Ich sage das nur so, damit die Fallunterscheidung korrekt ist. Was für Komponenten können da rumlaufen? Ja, wir haben hier unsere Liste. Was steht auf unserer Liste? Zyklisch von Primzahlordnung. Das wird keine Komponente. Komponenten sind ja perfekt. Also können die nicht arisch sein. Und gleichzeitig einfach. Aha, das heißt, die sind raus. Das heißt, wir haben jetzt als mögliche Komponenten, die da rumlaufen können, alternierende Gruppen, Gruppen von dem Typ oder sporadische Gruppen. Und das führt zur nächsten Fallunterscheidung. Ich schreibe mal Komponente von. Typ in ungerader Charakteristik. Damit meine ich, dass diese Komponente von D-Typ eine Gruppe ist, also eine Gruppe von D-Typ, sowas wie PSL2Q oder E6 von Q oder irgend sowas. Und der Körper, bei dem das alles definiert ist, soll ungerade Charakteristik haben, also nicht Charakteristik 2. Das ist nicht alles. In dieser Fallunterscheidung sind dann auch so technische Bedingungen, die ich aber aus verschiedenen Gründen jetzt nicht an diese sowieso schon zu kleine Tafel schreiben werde. Wichtig ist, wie es da jetzt weitergeht, denn wir sind jetzt ja hier so eine Linie lang gelaufen und gucken uns Voraussetzungen an und so gewisse Subfälle. Und jetzt landen wir in diesem Fall Komponente von D-Typ in ungerader Charakteristik. Und das ist ein großer Fall. Da passiert viel. Das führt, wenn man die technischen Voraussetzungen noch entsprechend hinpuzzelt, zu den sogenannten Standardformenproblemen. Mehr dazu später. Bei dieser Übersicht will ich nur das Stichwort hinschreiben. Denn die Strategie in der Klassifikation sieht dann so aus, dass wenn man da einmal ist und wenn man einmal ein Standardformproblem formuliert hat, dass man das dann nur noch lösen muss. Das heißt, man ist jetzt in einer sehr speziellen Situation in dieser Gruppe, hat so ein Standardformproblem formuliert, also eine Komponente mit so ganz bestimmten Eigenschaften und alles, was irgendwie ganz speziell geht. Und dann kommt jemand, eigentlich immer Aschbacher, und sagt, ich sag dir, was die Gruppe ist. Oder was die Möglichkeiten für die Gruppe sind. Das heißt, hier kommt jetzt quasi aus der anderen Richtung die Arbeit, Klassifikationssätze zu schreiben und zu beweisen, die diese Probleme lösen im Sinne von, wenn dieses Standardformproblem gegeben ist, dann ist hier die Liste mit möglichen Gruppen, die da rauskommen können. Das kommt dann quasi aus der anderen Richtung. Die Lösung. Und damit ist dann dieser Pfad in diesem Fall der Klassifikationsstrategie abgeschlossen, wenn man die alle gelöst hat. Als nächstes sind wir in dem Fall, wo wir nicht für alle Evolutionen diese interessante Situation haben mit den Komponenten und wo wir uns also was anderes überlegen müssen. Aber immerhin haben wir noch das, also wir haben nicht unbedingt die Typ von unserer Charakteristik, aber wir haben immer noch Komponenten. Das heißt, wir können immer noch darauf zurückgreifen, dass wir den Satz haben und die Liste. Und das heißt, wir können jetzt weitermachen mit anderen Möglichkeiten. Die nächste Möglichkeit ist, na, was haben wir noch? Lead-Typ mit Charakteristik 2, alternierende Gruppen und sporadische Gruppen und vielleicht noch irgendwelche Mischungen davon, die vielleicht technisch schwierig sind. Also beschränken wir erstmal den 2-Rang. Das ist wieder eine technische Voraussetzung. Das sehen wir später auch genauer in Bornsteins eigenen Aufzeichnungen. Die Idee ist hier, dass man sagt, wenn man nicht in diesem Lead-Typ-Fall in ungerader Charakteristik ist, dann kann man eine Komponente finden, wo man an irgendeiner Stelle den 2-Rang begrenzen kann. Und dann weiß man ein bisschen genauer, was die Möglichkeiten sind. Und dann kommen die Möglichkeiten alternierende Gruppe als Komponente oder sporadische Gruppe. Komponente oder Komponenten von D-Typ in Charakteristik 2. An einigen Stellen versuchen die Leute dann diese Standardform-Problem-Strategien nachzuahmen, das heißt dann manchmal quasi Standardform und dann kommt auch wieder aus der anderen Richtung die Lösung. Wie sieht die Lösung aus? Aus der anderen Richtung? Naja, hier zum Beispiel kann man sich jetzt vorstellen, so ein Satz von der Form sei G eine endliche einfache Gruppe mit gewissen technischen Voraussetzungen, blablabla, sodass es in diesen Teil passt, mit einem Evolutionszentralisator, mit einer alternierenden Gruppe als Komponente. Dann sieht die Gruppe folgendermaßen aus, hier ist die Liste. Und da dachte man sich, da kommen im Wesentlichen selber wieder alternierende Gruppen raus, jedenfalls wenn das groß genug ist. Also der generische Fall hier, man erwartet ist, wenn man mit alternierenden Gruppen anfängt und die groß genug ist, im Zentralisator einer Evolution, dann landet man auch wieder bei alternierenden Gruppen als der großen Gruppe. Und wir kennen ein paar Ausnahmen. Wir haben ja gesehen, sowas wie Alt 8 oder so taucht auch bei anderen Gruppen auf. Das heißt, das mit der Größe ist hier tatsächlich wichtig. Und in den kleineren Fällen, da muss man dann hoffen, dass es schon einen Charakterisierungssatz gibt für die Gruppe, die man dann in der Hand hat, wo das, was da steht, reicht. Das heißt, in all diesen Fällen ist die Lösung muss, glaube ich, mal eine Farbe kriegen, und die Hoffnung, die Lösung ist hier Klassifikationssätze, die irgendwie zu diesen Voraussetzungen passen und einem sagen, was die Listen von Gruppen sind, die da rauskommen können. Ja, schön. Dann haben wir doch diesen Fall jetzt wunderbar abgehakt. Was ist los, wenn man das nicht für alle Evolutionen hat? Oder sogar für gar keine? Das heißt, man hat jetzt hier noch so eine graue Zwischenwelt, wo man nicht für alle Evolutionen diese Info hat und wo man es vielleicht auch nicht schafft, sich zu einer hinzuarbeiten, wo diese Situation eintritt und man dann hier irgendwie weitermachen kann. Und da hat man diese graue Zwischenwelt, mit der man irgendwie umgehen muss. Der gegenüberliegende Fall ist der, wir gucken uns das nochmal an, wo das herkommt. Ja. Wenn ich im Zentralisator einer Evolution bin und ich habe schon den größten Normalteil der Umfrageordnung rausfaktorisiert, dann bleibt für dieses F-Stern, für diese verallgemeinerte Fittinggruppe, nur noch als Baustein übrig, Komponentengedöns oder eine Zweigruppe. Der nilpotente Teil, der da jetzt noch sein kann, in der verallgemeinerten Fittinggruppe, der kann jetzt nur eine Zweigruppe sein, ansonsten wäre das nämlich schon hier unten in diesem Unterstrich gelandet. Und das heißt, dass wenn man sich nur diese Struktur anguckt, dass man da quasi drei Fälle sieht. Denn trivial kann die verallgemeinerte Fittinggruppe nicht sein. Die drei Fälle sind nur Komponenten, das haben wir uns gerade angeguckt, nur Komponenten. Oder nur zwei Gruppe, keine Komponenten, das ist der andere Extremfall, oder gemischt. Und interessanterweise scheint es zu gelingen, so eine Dichotomie herzustellen, man sieht Komponenten oder man sieht keine und hat nur dieses O2, und die gemischten Fälle, die wird man irgendwie los oder man bewegt sich dann weg zu einer anderen Evolution, wo man einen der beiden Extremfälle hat. Und das führt dazu, dass wir jetzt in der Strategie hier unter der technischen Voraussetzung arbeiten, dass man bei allen Evolutionszentralisatoren, wenn man den größten Normalteil der Umfrageordnung rausfaktorisiert, nur noch eine Zweigruppe sieht. Und noch stärker kann man das formulieren als sogenannte lokale Charakteristik 2. Da hat man das dann nicht nur für Evolutionszentralisatoren, sondern für alle Normalisatoren von nicht-trivialen Zweieruntergruppen. Das ist noch krasser. Und ich schreibe das hier in Anführungsstriche, weil das eine etwas stärker ist als das andere. Das heißt, für alle Evolutionen, ich nenne die mal anders, X aus G ist, ja, ich mache es noch stärker. Das geht auch wieder bis auf wenige Ausnahmen, wegen Signalisator-Funker-Methode. Dieses O2' ist gar nicht da. Das ist in Wirklichkeit 1. Generisch. Also wenn man die große Feinunterscheidung sieht. Das heißt, der Stern vom Zentralisator von X ist O2. Und weil es jetzt an der Tafel steht, kommt das auf den Strichzettel. Ja, sind also da noch ganz schön klar. Der Zweirang ist groß. In den zwei lokalen Untergruppen sehen wir keine Komponenten. Insbesondere haben wir jetzt keine Verbindung zu der Liste von endlich einfachen Gruppen, die wir schon haben. Davor war das Angenehme, dass wir immer irgendwann eine Gruppe gefunden haben, die auf unserer Liste steht, und dann konnten wir von da aus irgendwie weiter argumentieren. Das können wir jetzt nicht mehr. Und dementsprechend unangenehm kann das jetzt werden. Ich schreibe nur drei kurze Kommentare dahin.
dünn,
quasi dünn und wechsel von der Primzahl 2 zur Primzahl 3. Das ist der Notausgang. Wenn nichts mehr mit der Primzahl 2 geht, dann wechseln wir halt zu einer anderen Primzahl. Und dünn und quasi dünn sagen, dass das nicht viel bringt, weil für die anderen Primzahlen irgendwie nicht genug Struktur da ist, damit man da viel machen kann. Und hier hat man noch den Notausgang, man geht von der 2 zu 3. Also gehe zu Zentralisatoren von Elementen der Ordnung 3. Und in all diesen Fällen ist das ein und hoffe das Beste. Denn auch hier muss jetzt ja wieder quasi von der anderen Seite eine Lösung kommen, im Sinne von, naja, wer klassifiziert mir denn die dünnen Gruppen? Ich sage gleich, was das heißt. Wer klassifiziert mir denn die quasi dünnen Gruppen? Wer klassifiziert mir denn Gruppen mit einer krass eingeschränkten zweilokalen Struktur, in denen ich irgendwas über einen Zentralisator von einem Element der Ordnung 3 weiß? Und was genau weiß ich da eigentlich? Und woher zur Hölle sollen diese Klassifikationssätze kommen? Das heißt ja auch, dass man für ganz viele Gruppen jetzt plötzlich verschiedene Sätze braucht, wie man diese Gruppe klassifizieren kann. Was wir bisher gesehen haben, war sowas wie eine Konstruktion oder eine allgemeine Definition, wo die herkommen. Wenn wir Glück hatten, gab es dann sowas wie eine Charakterisierung über den Zentralisator einer Evolution oder über eine Zwei-Sylow-Untergruppe, aber häufig war das das Einzige, was da war. Manchmal nicht mal das. Und jetzt auf einmal wird verlangt, dass wir noch andere Charakterisierungen haben. Die müssen dann ja auch erstmal in die Welt kommen. Dünn und quasi dünn. Die Bezeichnungen gehen zurück auf Janko und wurden dann von, ich glaube, Thomson übernommen und dann verbreitet und wurden dann entweder so mit diesen Wörtern oder auch mit E von G in der Literatur aufgegriffen. Also was heißt dünn? Oder auch E von G gleich 1. Das ist eine andere Bezeichnung dafür. Damit ist gemeint, dass wenn man in eine sogenannte zweilokale Untergruppe schaut, das heißt, man nimmt sich eine nicht-triviale Zweiuntergruppe und dann davon den Normalisator, dass dann da drin alle P-Untergruppen für ungerade P zyklisch sind. In anderen Worten, der zweilokale P-Rang für ungerade Primzahlen ist immer höchstens 1. Das schreibe ich jetzt einmal aus. Für alle zwei Untergruppen 1 hoch T von G ist der P-Rang vom Normalisator von T dann gleich 1 für alle ungeraden Primzahlen P. Janko und Thomson haben sich mit solchen Gruppen beschäftigt. Also das hing schon länger in der Luft, dass wenn man quasi sich die Zweistruktur anguckt oder die zweilokale Struktur und wenn man dann mit den ungeraden Primzahlen wenig machen kann. Also wenn wir uns daran erinnern, manche von uns haben ja schon ein bisschen Gruppentheorie gehört, sowas wie Erzeugungssatz bei teilerfremder Operationen, da braucht man so ein bisschen Kehrern, damit man da was machen kann. Signalisator-Funktion-Methode oder Verallgemeinerung davon, also so, wenn alles ganz schmal ist, dann ist es schwierig, Informationen von einer Primzahl zur nächsten zu transportieren und irgendwie zu verbinden, was in der Gruppe passiert. Dann haben wir quasi dünn. Oder auch E von E 2. Ich muss nochmal gucken, auf wen das zurückgeht, aber ich verbinde die E-Notation mit Aschbacher und dünn und quasi dünn verbinde ich mit Janko und Thomson. Gleiche Idee, man fängt wieder mit einer nicht-trivialen Zweiergruppe an und guckt sich den Normalisator an, aber diesmal ist der P-Rang für die ungeraden Primzahlen höchstens 2 und die 2 muss noch einmal angenommen werden, das heißt, wir sind nicht im dünnen Fall. Also schreibe ich also nicht E von E gleich 1, das heißt, man muss irgendwo einmal Rang 2 sehen, aber na, wie sich herausstellt, ist es immer noch schmal und man hat immer noch wenig Informationen. Und dann hängt es auch noch ein bisschen davon ab, glaube ich, mich zu erinnern, ob die 3 die einzige Primzahl ist, für die das ein bisschen breiter ist, oder ob man auch noch größere zur Verfügung hat. Es gibt auch noch E von G gleich 3. Das habe ich jetzt da drüben nicht weiter ausdifferenziert. Und ich habe noch was mitgebracht von Goldstein, worauf wir nachher gucken können, wie er selber kommentiert mit diesem Parameter und ab wann das nicht hilflich wird. Da möchte ich jetzt nicht so sehr vorgreifen. Das nächste in dieser Reihe ist dann E von G gleich 3. Und wenn man nach dem technischen Schwierigkeitsgrad geht, aus der anderen Richtung, also wenn man was zur Lösung beitragen möchte, indem man diese Gruppen klassifiziert und an der Stelle dann quasi das Ende der Fallunterscheidung macht, sodass man da weiß, welche Gruppen rauskommen. Wenn wir jetzt aus der Perspektive denken, dann wollen wir gerne endlich einfache Gruppen mit E von D gleich 1 klassifizieren. Und wir wollen gerne die mit E von D gleich 2 klassifizieren. Und weil wir ein bisschen lebensmüde sind, wollen wir das auch mit E von D gleich 3 machen. Und die Frage ist, ab wann ist E von G groß genug, dass generische Methoden greifen und dass man in dieser großen Maschinerie landet? Und das war am Anfang nicht klar. Inzwischen wissen wir, dass es ab E von G gleich 4 aufwärts geht oder einfacher wird, dann greifen generische Methoden. Aber es war am Anfang nicht klar. Und E von G gleich 3 wurde auch tatsächlich ursprünglich separat behandelt von Aschbacher. Wir haben hier alles entsprechend. Kleiner gleich 3. Und nicht E von G gleich 1 oder 2, das heißt, es kommt auch wirklich einmal vor. Und auch da ist es wieder so, dass das eine Rolle spielt, für was für Primzahlen das dann angenommen wird und was man zur Verfügung hat. Und okay, da erzähle ich jetzt nicht weiter. Ich wollte nur eine Seite erklären, die da irgendwie steht. Und jetzt können wir uns das ja mal in seiner ganzen Schönheit angucken. Ja, genau. Also, wir sind Anfang der 70er. Man denkt, boah, vielleicht kommen jetzt keine sporadischen Gruppen mehr, oder jedenfalls nicht mehr so viele. Wir wissen es nicht genau. Wir haben jetzt so eine vorläufige Liste. Machen wir mal einen Plan. Einer hat sich jedenfalls gedacht, ich mache mal einen Plan und ich bin auch bereit, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen. Ja, und so sieht es dann aus. Und wir gucken uns gleich an, wie daraus ein Programm wird. Ich sage auch gleich noch ein bisschen was zu den Bausteinen und wenn wir uns das Programm angucken, dann werde ich auch was zu den ganzen Techniken sagen und zu den Resultaten und auch wer da so mit dabei war. Aber interessant ist, wie Goldstein selber das kommentiert, 72, als er das vorstellt, wo er optimistisch ist und wo er auch gute Belege sieht dafür, dass so eine Art Programm funktionieren kann und wo er skeptisch ist oder wo er große Herausforderungen sieht oder wo er denkt, dass Sachen einfach psychologisch knifflig sind. Da gucken wir gleich mal gemeinsam drauf.
Ich stelle solche Fragen unheimlich ungern. Ist das prüfungsrelevant? Weil das wird sehr kompliziert nachzuvollziehen.
Ja. Ich fände die groben Linien interessant. In die technischen Details kann man in der Prüfung gar nicht überall einsteigen, weil die Zeit gar nicht ausreichend ist. Aber die groben Linien würde ich durchaus interessant finden und vor allem wo gab es schon Evidenz, dass das gut funktioniert? Das sehen wir ja gleich. Und das, ich habe das Goldstein-Programm auch in StudIP gestellt. Man kann da also reingucken. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie genau fragen, ja, welche Leute mit welchen was für Sätzen und wann haben jetzt diesen speziellen Fall gelöst oder so. Nee, das führt viel zu weit. Und ich habe ja auch hier gar nicht in dieser Vorlesung die technischen Grundlagen gelegt, um die Details von dem, was da steht, zu verstehen, sondern es geht ja wirklich nur darum, eine Übersicht zu haben, wie sahen die großen Linien aus, was waren die großen Fallunterscheidungen und wie konnte man sich darin orientieren, denn es geht ja am Ende auch darum, ob man realistischerweise das Gefühl haben kann, irgendwann das alles erledigt ist. Dafür braucht man eine Art Plan.
Dann habe ich noch eine Frage. Ja. Was war zu dem Zeitpunkt, wo dieser Plan sozusagen erstellt wurde, schon an Klassifikationssätzen bekannt, um dann halt schon sozusagen abhaken zu können, okay, wo haben wir schon viel und wo haben wir noch gar nichts?
Das gucken wir uns gleich an. Goldstein selber kommentiert das nämlich. Und wir bekommen dann ein Gefühl dafür, was schon da war und wo er deswegen auch dachte, ja, deswegen finde ich die Fallunterscheidung auch sinnvoll, die so zu machen, weil man dann da schon ganz viel abhaken kann. Und gleichzeitig ist es aber ein Programm im Sinne von, jetzt macht mal. Und wie wir sehen werden, haben mehrere Personen und vor allem Michael Aschbacher sich das dann zu Herzen genommen und haben halt gemacht. Nächste Woche werde ich aus Interviews zitieren, also nicht nur mit ihm selber, sondern auch mit Menschen, die über ihn sprechen, dann kann man seine Rolle dann noch ein bisschen besser einordnen. Und auch die von Gorenstein selbst, der schon lange nicht mehr lebt, mit dem ich nicht sprechen konnte, aber den ich jetzt immer besser verstehe, je mehr ich daran arbeite. Ja.
Du hast ja da die Lösung grün eingekreist. Und ursprünglich kam das ja daher, dass du das nur an die Komponente von Liedtyp mit ungerader Charakteristik geschrieben hast. Und dann hast du einen Pfeil gemacht zu Klassifikationssätzen. Kann ich das lesen als die Lösung kommt von Klassifikationssätzen, oder weil eigentlich lese ich das gerade so, das war sozusagen der erste Anhaltspunkt, dass man das zuerst abgehakt hat und daraus folgen dann weitere Klassifikationssätze und die haben...
Lösung steht jetzt für, da muss aus der anderen Richtung Maschinerie kommen, die da andockt. Dafür steht dieses Wort Lösung. Also wenn ich da oben das Programm langlaufe und komme zu Standardformproblemen, dann muss aus der anderen Richtung jemand kommen und muss Sätze beweisen, die diese Standardformprobleme lösen. Genauso da unten. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, sporadische Gruppen als Komponenten habe und habe jetzt eine sehr enge Situation und hier kommt als Komponente diese sporadische Gruppe vor und sowas gibt es ja. Es gibt sporadische Gruppen, die im Zentralisator einer Evolution in einer größeren sporadischen Gruppe leben. Dann muss jetzt aus der anderen Richtung die Lösung kommen im Sinne eines Satzes, der mir sagt, wenn du das siehst im Zentralisator einer Evolution in einer endlichen einfachen Gruppe, dann ist das Ergebnis diese große sporadische Gruppe. Nur da lebt das. Und genauso hier unten, für dünn, quasi dünn und so weiter, braucht man auch überall immer die Lösung. Da muss immer aus der anderen Richtung die Klassifikation kommen, die dazu passt. Und dieses dazu passen, das wird gleich noch Thema. Ja, ich habe ganz viele Lesezeichen gesetzt. Aber das ist die gewünschte Übersicht über die Gesamtstrategie in vergleichsweise kurzer Zeit. Und mit vergleichsweise wenigen technischen Details. Wenn wir gleich gucken, wie das bei Gorenstein aussieht, das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Ja.
Du meintest ja schon, dass du nicht so richtig weißt, wo das E herkommt, oder dass das nicht von Janko kommt, herkommt, die Notation.
Dünn und quasi die Wörter kommen von Janko. Okay. Wann dieses E zum ersten Mal aufgetaucht ist, weiß ich nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es bei Thompson gesehen habe.
Aber wofür das E so steht.
Der Buchstabe, nee. Okay. Weiß ich nicht.
Weil dann die anschließende Frage, wir haben jetzt ja den Peran mit RP bezeichnet. Der wird ja scheinbar oft mit MP bezeichnet.
Genau, ja.
Wie kommt man auf das M?
Ich habe keine Ahnung. Ich kann ja Ron oder Richard oder so weiter nachfragen, aber bei, also ich kenne es von Danny Gorenstein, ich kenne es aus seinem Buch Finite Groups, und das haben die Leute mir auch in den Interviews erzählt, dass die teilweise wirklich durch dieses Buch da reingekommen sind und den Status gesehen haben. Da heißt es M, keine Ahnung wieso. Und beides scheint irgendwie in leicht verschiedenen Gruppen oder vielleicht auch Generationen Standard zu sein. Ich kenne Leute, die M verwenden, ich kenne Leute, die R verwenden, ich habe selten mal andere Buchstaben gesehen. Manchmal wird der normale P-Rang auch nochmal anders bezeichnet. Wir sehen später noch SCAN, also SCN, SCN 3 von 2. Das ist auch nochmal was Besonderes. Bei den wenigsten Abkürzungen kann ich rekonstruieren, woher die kommen. Manche. Bei manchen weiß man es aber.
Weil ich habe halt verdammt auf dieses MP gelesen und ich habe eine Weile gebraucht, um herauszufinden, was das überhaupt sein sollte, weil dieser Buchstabe hat für mich irgendwie...
Hat nichts damit zu tun.
Aber irgendwie wussten scheinbar alle, was es ist.
Vielleicht M für Maximal, also im Sinne von ordnungsmaximale elementarische Untergruppe und dann halt davon die Anzahl der Erzeuger. Ich habe es so standardmäßig auch nur im Umfeld von Gorenstein's Buch gesehen. Also da, ich habe so den Eindruck, dass gewisse Standardnotationen durch ihn und dieses Buch gesetzt wurden. Und wenn man in andere Communities guckt und auch an andere Teile der Gruppentheorie, die nicht so lokal und klassifikationsbezogen sind, da findet man auch für andere Sachen dann teilweise andere Bezeichnungen, die mich immer wieder irritieren. Also sowas wie Fit statt F, Frat statt Groß Vieh und so Dinge. Ja. Mhm. Aber E kann ich wahrscheinlich rausfinden. Da muss ich einfach nochmal die richtigen Leute fragen. Das ist für den ersten Überblick. Ja.
Gibt es vielleicht eine nicht super technische Erklärung, wo hier die Lücken sind?
Ja, da komme ich später zu. Wir können ja mal darüber nachdenken, kurz bevor wir weitermachen. Ich nehme das mal als Inspiration, danke. Um kritisch darauf zu gucken. Dazu muss ich habe jetzt lange daran gesessen und lange darüber nachgedacht, da muss ich dann auch noch mal einen Schritt zur Seite gehen. Gucken wir mal kritisch drauf. Wo gibt es Potenzial für Lücken, für Fehler, für dafür, dass man etwas übersieht? Zumal das ja nicht im luftleeren Raum entstanden ist, sondern es gab ja vorher schon Gruppentheorie. Es war also schon Ergebnis klar.
Ja? Also wenn man sich allein schon diesen groben Plan anschaut, dann werden an vielen Stellen irgendwie Fehler auftreten können. Also eigentlich überall das Gefühl.
Einfach weil es technisch so schwierig ist. Ja, also definitiv. Und wenn wir jetzt auf die Metaebene gehen und gucken quasi von der Strategie her und wie die Sachen zusammenpassen, wo gibt es da Potenzial für Probleme?
Ja? Naja, was mir ganz groß auffällt, ist dann die linke Seite werden irgendwie klassifiziert. Oder vielleicht auch nur einfach so jetzt gesagt, so dahergesagt, aber so dieses irgendwer schon irgendwer machen.
Genau. Das hat auch mit der Qualität der Voraussetzungen zu tun, die da stehen. Denn manche der Sachen vererben sich nicht unbedingt auf Sektionen. Das heißt, da ist die Klassifikation technisch schwierig. Wenn ich jetzt von meiner Gruppe voraussetze, dass der Rahmen höchstens 4 ist, der 2er, dann habe ich das für diese große Gruppe, dann habe ich das auch für Untergruppen. Aber in Sektionen kann ich den Rahmen nicht kontrollieren. Und das bedeutet, dass es schwierig ist, Klassifikationssätze zu zeigen, wenn das meine einzige Voraussetzung ist, wenn ich nicht noch irgendwas über die Struktur weiß. Wenn ich sage, die 2 Süderfunktergruppen sollen die Edergruppen sein, dann kann ich in den Sektionen kontrollieren, was passiert. Da gibt es nur wenige Möglichkeiten, wie die 2 Untergruppen aussehen können. Das heißt, da kann ich mit sowas wie Induktionen argumentieren und das Beste hoffen. Aber je mehr Typen von Gruppen da jeweils möglich sind, desto schwieriger wird es, in den Sektionen zu kontrollieren, desto unübersichtlicher wird es. Und dann haben wir einerseits das Fehlerpotenzial. Und andererseits kann es auch sein, dass wir irgendwo an unsere Grenzen stoßen und dass Techniken noch nicht da sind, um da weiterzumachen. Und das ist hier immer wieder passiert. Man läuft in einen Fall rein und man kommt technisch nicht weiter. Es gibt keine Sätze, die auch nur in der Nähe sind von dem, was man da braucht. Und deswegen sehen wir in dieser Entwicklung, teilweise schon vorher, aber dann eben auch während des Programms, sehen wir immer wieder, dass da wirklich so Menschen kommen, die das tun, was man vorher dachte, was nicht möglich ist. Also die dann so Sätze beweisen und völlig neue Methoden entwickeln oder Sachen nochmal völlig neu zusammenpuzzeln. Und auf einmal steht man und denkt, okay, vor 2 Jahren konnten wir noch nichts von diesen Sachen. Und jetzt, ja. Und es gibt auch, also für dieses Programm gibt es Inspirationen. Ich vermute, dass Goldstein das sich nicht so hätte ausdenken können und dass es auch nicht so einfach gewesen wäre, Leute zu überzeugen, wenn es nicht vorher das M-Gruppen-Paper von Thomas gegeben hätte. Das N-Gruppen-Paper klassifiziert einfache Gruppen, bei denen alle, ich glaube alle 2 lokalen oder vielleicht sogar alle p-lokalen Untergruppen auflösbar sind. Das heißt, es ist eine starke Induktionsvoraussetzung sozusagen. Man hat starke Informationen in einem minimalen Gegenbeispiel und manches, also den Spezialfall findet man dann hier in dieser Strategie wieder. So, das ist schwieriger, weil er natürlich Komponenten rumlaufen und so, aber da war schon jemand, der technisch sehr stark war und der sehr viel bewiesen hat. Und deswegen konnte man hoffen, dass es überhaupt Menschen gibt, die können, was da verlangt ist. So, ich bin mir nicht sicher, wie das gelaufen wäre, wenn es Menschen wie Thomas und Aschbacher nicht gegeben hätte zu der Zeit. Ja.
Also tatsächlich hast du gerade halt meine Frage beantwortet, glaube ich. Aber war er der Einzige, der so einen Plan hatte? Oder kam dieser Plan nur, weil er eben inspiriert wurde von den anderen Leuten, die schon irgendwas in die Richtung gemacht haben? Oder gab es da vielleicht noch eine Alternative?
Mir ist zu der Zeit keine bekannt.
Aber wieso? Irgendwie ist das doch komisch, oder?
Ja, könnte man meinen. Ich kann
oder gab es so wenig Leute?
Wenn wir uns angucken, wie massiv das ist und wie technisch schwierig, dann ist es schwer vorstellbar, dass überhaupt eine Handvoll Leute eine Übersicht hat über die Sätze, die schon da sind und über die Techniken, die da sind. Wenn es da 2, 3 gab, ist es vielleicht schon viel. Und dann braucht man ja, um so ein Programm zu machen, also ich versuche mich in die Zeit einzuversetzen, ne? Da werden auch sporadische Gruppen gefunden. Ansonsten hat man das Gefühl, ja, vielleicht wissen wir jetzt ungefähr, was los ist. Und es sind viele Sätze da und da laufen so Menschen rum, Thomson, Bender, Aschbacher, andere, die irgendwie tolle Sätze beweisen. Man hat das Gefühl, ja, da sind Techniken und da sind Leute, die können echt schwieriges Zeug und das geht jetzt irgendwie voran. Jetzt braucht man nur noch einen Plan. Aber die Chuzpe zu haben, sich da hinzustellen und zu sagen, ich habe einen Plan und so können wir in 20 Jahren so einen Klassifikationssatz beweisen, das muss man ja erstmal bringen. Goldstein thematisiert das auch selber. Und andere sprechen über ihn, ich werde nächste Woche aus den Interviews zitieren, dann kriegen wir ein Gefühl dafür, was das für ein Typ war. Und warum vielleicht jemand wie er sich getraut hat, das zu machen und warum eben auch genug Leute zugehört haben und dann gedacht haben, ja, wir können es ja mal so versuchen, ich hatte keine bessere Idee.
Wann hast du zum ersten Mal von dem Plan gehört? Und hat der dich irgendwie so überzeugt, dass du den davon zum ersten Mal gehört hast?
Na, da war ich ja noch nicht auf der Welt.
Ja, ja, aber ich meine, später hast du ja auch irgendwann zum ersten Mal davon gehört oder so. Warst du da überrascht oder dachtest du, oh ja, irgendwie alles voll klar? Also, macht dir irgendwie Sinn, das so zu machen? Weißt du das noch?
Ich bin ja anders mit der Klassifikation in Kontakt gekommen. Ich habe die, ich kannte den Atlas, ich kannte das große rote Buch. Und wann habe ich die Leute kennengelernt? Ich glaube, von den Leuten war der erste. Ich meine, gut, ich bin mit Bender und Stellmacher aufgewachsen, die spielen da auch eine Rolle. Aber von denen, die noch näher dran sind, an diesem Kern-Dings, da war der erste, den ich getroffen habe, von Solomon. Und da war ich schon Doktorandin. Und da muss ich nachdenken. Ich denke, ich würde sagen, dass ich eher mit der Strategie für die zweite Generation in Kontakt gekommen bin. Und dass ich dann erst, also ich habe Papers gelesen aus der ersten Generation, also aus der Maschinerie. Und ich bin mit den Methoden sehr früh in Kontakt gekommen, wegen meiner akademischen Lehrer. Also einfach, weil ich bei Leuten Bender und Stellmacher Gruppentheorie gelernt habe. Und die waren da massiv mit dabei, in dieser Art Gruppentheorie und bei der Maschinerie. Das heißt, deswegen kannte ich schon viele der Techniken und deswegen konnte ich viele dieser Papers lesen und verstehen und hatte ein Gefühl dafür, was für eine Art Gruppentheorie das ist. Jedenfalls in Teilen dieser Strategie, nicht überall. Aber ohne zu wissen, was historisch dahinter steckt. Dafür hatte ich kein Gefühl, das wusste ich damals nicht.
Okay.
Das kam erst wesentlich später.
Ja, ich hatte mir irgendwie erhofft, dass irgendwas da kommt, dass ich vielleicht irgendwie ein bisschen besser verstehe oder so, aber so wird es halt echt irgendwie aus der Luft geholt.
Vielleicht klärt sich das gleich ein bisschen. Ich habe das jetzt ja absichtlich fast ohne Kontext gemacht, sondern nur Status, wo sind wir gerade und jetzt geht's los. Weil ich hoffe, dass dann gleich, wenn wir wirklich in Goldsteins Programm gucken und wie er es aufgeschrieben hat und wie er es selber kommentiert, dass dann noch ein bisschen Kontext dazu kommt. Der ist ja jetzt eher psychologisch als mathematisch. Den mathematischen Kontext könnte ich jetzt, da müsste ich nochmal ein Jahr lang Vorlesung halten, damit ich den liefern kann, mindestens. Und der ist toll. Also ist nicht so, dass ich da keine Lust habe.
Ja, die Frage war so gemeint, ob das eher so, also die vorherige Frage, ob das eher so, ob es für dich quasi mathematisch Sinn ergeben hat, als
ja.
du zum ersten Mal davon gehört hast.
Ja.
Okay.
Ja. Ja, sofort.
Okay.
Ja, wenn man so aufgewachsen ist wie ich, mit dieser Art auf Gruppentheorie zu blicken, dann sieht man dieses Programm und das ist voll von Freunden.
Okay, gut.
Ja. Ich habe überall so leuchtende Augen gehabt und gedacht, ja klar, die Methode und das und ja, das Paper, ja klar, der Spezialfall und das. Ja,
okay.
Ja, wenn, so verstehe ich die Frage besser.
Ja.
Und dann gibt es noch andere Zweige der Gruppentheorie, die irgendwo bei den Lösungen dann reinkommen, die, mit denen ich nicht so viel zu tun hatte und die ich deswegen vielleicht auch weniger würdigen kann, wo ich aber teilweise Leute kenne, die ich dann fragen könnte. Und nächste Woche, wenn ich aus den Interviews zitiere, dann wird noch mehr psychologischer Kontext. Dann wird auch noch mal ein bisschen klarer, glaube ich, wie, auf was für ein Boden dieses Programm gefallen ist und was dann danach passiert ist. Und vor allem dieser Zeitraum von 72 bis 81, 81 hat Goldstein ja verkündet, dass das beendet ist und dass die Klassifikation fertig ist. Für diesen Zeitraum kriegen wir dann, glaube ich, noch ein etwas besseres Gefühl. Ja, ich zeige gleich was, ich habe was vorbereitet, ich habe auch noch Kommentare meiner Präsentation. Ja?
Ja, also vielleicht als Anmerkung dazu. Wenn man jetzt halt wirklich dieses ein Jahr, also ich hatte halt dieses ein Jahr an Erfahrung, an Vorlesung dazu oder halt Thema, irgendwann, also es braucht irgendwie zugegebenermaßen sehr lange, bis man, also zumindest bei mir, bis man so einmal versteht hat, was man sich da anschaut. Also besonders das mit eben diesem, mit dieser verallgemeinerten Gruppe und so weiter. Aber wenn man da quasi einmal so wirklich hintergestiegen ist, und das geht halt wirklich nur um, also ich habe sehr lange gebraucht, also, dann wirkt das tatsächlich relativ natürlich. Also dann denkt man sich halt, okay, das ist jetzt das, also ich will jetzt nicht sagen, das ist das, was ich jetzt auch gemacht hätte, aber ich meine halt, dass wenn man halt diese, also wenn ich diese Gruppentheorie-Vorlesung jetzt nicht historisch wäre, sondern halt so eine klassische Gruppentheorie 1, dann, gut, nach der Gruppentheorie 1 habe ich immer noch kein Gefühl dafür, aber dann würde es vielleicht ein bisschen klarer rüberkommen, dass das halt wirklich so die, das ergibt sich dann halt einfach.
Ja, man hat das Gefühl dafür, was Untergruppen sind, in denen viel Information steckt und wie die zusammenhängen. So, das, und für das Gefühl braucht man ein bisschen Zeit und man muss eben auch, also bei mir hatte das damit zu tun, gewisse Arbeiten zu lesen und auch gewisse Arbeiten selber zu machen. Also wenn ich jetzt so im Nachhinein drauf blicke, verstehe ich noch viel besser, warum Leute über meine Doktorarbeit gesagt haben und das, was ich danach gemacht habe, was in meiner AG-Schrift steht, warum man da quasi sehen kann, wie die Klassifikation funktioniert, aber in einem etwas kleineren Rahmen, sodass man nicht all diese technischen Komplikationen hat. Aber man sieht quasi einmal so die Philosophie dahinter. Jetzt im Nachhinein verstehe ich das viel besser als damals. Damals haben es einfach Leute gesagt, die mehr wussten als ich. Oder auch bei unserer Fixity-Geschichte, wenn wir so versuchen, da Sachen zu klassifizieren und dann auch wieder über Sterne zu gehen, auch dann ist auch wieder so ein bisschen die gleiche Idee, ja, man muss gewisse Fallunterscheidungen machen und dann hat man hier was und da was und da was und da kennt man irgendwelche Sätze. Das ist immer dasselbe, es ist immer stark zwei eingebettet, die Liedergruppen, bla bla bla. Und dann irgendwann ist der Zweirang groß genug und man hat irgendwelche Sachen nicht mehr, irgendwelche Spezialfälle und dann kommen generische Argumente und dann geht so eine Maschinerie los. Und was die Maschinerie ist, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Hier ist es halt die Maschinerie, über die Evolutionszentralisatoren den Raum immer enger zu machen, sodass immer weniger Spielraum dafür ist, was die Gruppe sein kann. Und dann kommen aus der anderen Richtung die Lösungen. So sieht das aus. Gucken wir mal. Jetzt haben wir sehr lange da so drumherum gequatscht, aber ich fand das voll interessant, was Sie für Fragen dazu hatten. Jetzt gucken wir mal, ich habe nämlich noch ein bisschen was vorbereitet und dann können wir das einmal anstarren, während wir sehen, was Gornstein selber geschrieben hat. Und ich möchte natürlich nicht aufhören, ohne noch weiter zu problematisieren, was da drin steckt. Denn worüber wir zum Beispiel noch nicht geredet haben, ist, wie filigran das am Ende ist. Man hat dann so Fallunterscheidung und ich habe jetzt zum Teil die Fallunterscheidung sehr groß gemacht und grob. Aber es gibt dazwischen dann manchmal so Grauzonen. Und wie werden die eigentlich abgesteckt? Was genau sind dann da die technischen Definitionen? Und findet man irgendwo auf der Welt überhaupt einen Klassifikationssatz, der genau dazu passt? Manchmal war das Problem, und unter anderem deshalb gibt es die zweite Generation und die weiteren. Manchmal war das Problem, dass die existierenden Klassifikationssätze dann nicht genau dazu passten, wo man da in der Maschinerie gerade gelandet war. Und dann musste vielleicht jemand hingehen und den Klassifikationssatz quasi nochmal machen, aber so ein bisschen anders, mit einer leicht anderen Voraussetzung, damit es da am Ende reinpasst. Solche Sachen sind auch passiert. Und es muss jemandem auffallen, dass es nicht genau passt. So, was möchte ich denn hier zeigen? Und ich möchte irgendwas anmachen. Ich gucke mal eben, ob ich zuerst noch was aus meiner Präsentation zeigen möchte. Vielleicht möchte ich es aber auch als Leckerli zum Schluss haben. Ja, das kommt später. Das kommt auch alles später. Das sind kleine Zitate aus Gornstein, mit denen können wir anfangen. Und da muss ich aber rechtzeitig aufhören, denn sonst verrate ich schon das Spannende am Schluss. Das möchte ich nicht. Ich mach mal. So. Du bist aber schon gemeint hier. Ah, ja. Ich wechsle gleich zu seinem Originaltext, aber das ist schon mal ein Auszug. Da sagt er, das ist jetzt wirklich Gornstein selber in seinen Notizen. Naja, wenn man jetzt irgendwie losgeht mit einem minimalen Gegenbeispiel zum Klassifikationssatz, dann ist es schwierig, dass man vielleicht noch keine vollständige Liste hat und er kommentiert hier nochmal selber, ne? 72, das heißt, da sind noch sporadische Gruppen unterwegs und er kommentiert hier, ja, jetzt gerade kam davon Brutverluste eine neue Gruppe, naja, müssen wir halt hoffen, dass dann später die Gesamtstrategie davon nicht zu stark beeinflusst wird. Und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben da im Nachhinein eben auch unterschiedlich mit mir gesprochen, wenn es um die Fehler und Lücken ging. Manche haben gesagt, naja, dann findet man halt noch eine neue Gruppe, dann muss man halt gucken, wo in der Maschinerie man einen Fehler gemacht hat, dass man die nicht gefunden hat. Das kann man jetzt vertrauenserweckend finden. Oder nicht. Aber er sagt eben auch, dass man genug Gemeinsamkeiten sieht in dem internen Aufbau der Gruppen. Das heißt, irgendwas ist da. Da ist irgendeine Qualität, die eine Gruppe hat, weil sie einfach ist. Da ist irgendwas in der internen Struktur, was diese Gruppen gemeinsam haben, wovon er glaubt, dass es universal genug ist, dass auch neue Gruppen, die man vielleicht noch findet, das haben, sodass es dann eben sich in der Maschinerie abbilden lässt. Gucken wir weiter. Psychologisch finde ich interessant, dass er hier schreibt, 72, dass er denkt, dass es noch lange dauern wird, bis man das alles hinkriegt mit der Klassifikation. Und da greife ich jetzt auf, was zum Beispiel du vorhin gesagt hast mit der Fehleranfälligkeit. Je mehr Teile des Programms man quasi unabhängig behandeln kann, desto geringer wird am Ende die Fehlerwahrscheinlichkeit sein. Denn dann kann man ja immer in einem Teil gucken, hier klassifiziert man so einen Teilfall mit genau abgegrenzten Voraussetzungen. Und wenn dann woanders im Programm ein Fehler passiert, dann beeinflusst das diesen Teil aber nicht. Das ist zum Beispiel sowas. Und der Absatz hier ist der Grund, warum ich mein Programm hier auf der Tafel oder seinen Plan auf der Tafel so skizziert habe. Denn er sagt, er fängt jetzt mit einer einfachen Gruppe an, aber tatsächlich kann man, das steht irgendwo, das alles allgemeiner formulieren und einfach erstmal über Gruppen sprechen, bei denen die einfachen Sektionen bekannt sind. Und er sagt hier einmal ganz klar, was er denkt, wie der Klassifikationssatz am Ende aussehen muss. Und wenn man sich das alles hier anguckt, und das ist ja immer noch eine vergleichsweise oberflächliche Betrachtung, dann ist erstaunlich, wie glatt und kurz und schön der Klassifikationssatz selbst aussieht. Hinter dieser Formulierung verbirgt sich diese ganze Komplexität und alles, was da noch.
Ich würde mal sagen, dass der zweite Part nicht auf den hochgeladenen Sachen
ist. Ja, ich weiß. Ich habe am Wochenende daran gearbeitet und dann ist mir später eingefallen, dass ich da noch was anderes machen will. Deswegen habe ich das nochmal verändert und da kommt vielleicht auch noch mehr dazu und dann aktualisiere ich das auch.
Okay,
noch ein psychologischer Kommentar. Ich fand einfach sehr schön, wie da steht, dass man sollte sehr gründlich gewisse Arbeiten von Thompson verdaut haben, bevor man sich an eines der Probleme in seinem Projekt dran macht. Da stehen die quasi in Gruppen, das habe ich da auch mitstehen lassen, weil wir hier in der dritten Zeile sehen, es ist noch zu früh, um zu entscheiden, ob diese Unterscheidung, also dünn, quasi dünn und so weiter, beziehungsweise wo der Parameter E von G sein muss, damit generisches Verhalten entsteht. Er sagt, dass es zu früh ist, um zu sagen, wo das ist. Und das finde ich auch sehr interessant. Das heißt, es gibt ja schon dieses Gefühl dafür, dass dieser Parameter wichtig ist, aber es ist noch überhaupt nicht klar, ab wann beginnt generisches Verhalten. Das heißt, wie viele Spezialfälle, wie niedrig muss dieses E sein, damit, oder für welche niedrigen Werte lohnen sich extra Klassifikationssätze, bevor man dann in den generischen Fall reinkommt. Und wie sich dann später herausgezeigt hat, ist bei Quasi-Film der Parameter wirklich 2, aber E von G hat 3 musste, wie ich schon gesagt habe, auch nochmal separat behandelt werden. Oder man hat sich entschieden, das zu machen. Ja gut, und dann 3-Gruppen, das sind Zwischenalter gut. Die einzigen endlichen einfachen Gruppen, die nicht abisch sind und 3-Ordnungen haben, sind die Suzuki-Gruppen. Und da gibt es, wer das lesen will, es gibt einen kurzen und einigermaßen verständlichen Artikel von Imke und mir. Wir haben das irgendwann mal gemacht, denn das waberte so durch die Literatur, so dass es irgendwie bekannt ist und die Zutaten waren alle da, aber wir haben nichts gesehen, wo das einmal geschlossen aufgeschrieben ist, sodass man das zitieren kann, sondern Leute haben sich dann auf unveröffentlichte Sachen von Thompson berufen oder haben das so zusammengepuzzelt und deswegen gibt es jetzt diese kleine Arbeit von dem Kunden, wo das drinsteht.
Ich verstehe diesen ersten Kommentar zur Thompsons-Charakterisierung.
Oh ja. Davor redet er über einen Teil des Programms, wo jetzt so ein bestimmtes Problem noch zu lösen ist und sagt was über dieses Problem und sagt dann, dass manche der Techniken aber schon da sind, zum Beispiel in Thompsons Arbeiten, und die beziehen sich auf die Gruppen G2. G2 ist ein V-Typ, den wir nicht besprochen haben, und SP in der Rotation vermutlich ist symplektische Gruppe, das ist also auch ein V-Typ. Und ich fand den Kommentar interessant wegen der Sprache.
Das ja, aber ich wusste jetzt noch nicht, also warum jetzt explizit von Haus oder so eine Sache so.
Ja, wir gucken ja gleich nochmal in den Kontext rein, wo das genau steht. Da wird quasi eine Geschichte erzählt. Er gibt immer zwischendurch so Kontext, aber wenn wir das im Detail besprechen, dauert es viel zu lang, deswegen können wir das nicht machen. Wir können gleich nochmal so grob gucken. Und dann finden wir in seinen 16 Schritten die Strategie, so wie ich sie hier angemalt habe, wieder. Das ist gleich der Plan. Was er aufgeschrieben hat, ist meiner Meinung nach halt nicht nur wegen der genauen Schritte interessant und weil er die Probleme so genau beschreibt, sondern auch, weil er diese Kommentare zwischendurch macht. So dass man zumindest seine Einschätzung sieht, was ist einfach, was ist schwierig, was ist schon gemacht, wo gibt es eine Lücke, wo passt irgendwas noch nicht ganz zusammen, welche Techniken können hilfreich sein. Er spricht an irgendeiner Stelle auch über einen seiner Doktoranden, der schon an irgendwas arbeitet. Da werde ich noch rausfinden, welcher es ist oder war. Hier, das ist eher am Ende, glaube ich. Wir haben ja diesen Notausgang, wenn alles nichts mehr hilft, geht zu Elementen der Ordnung 3. Und er sagt hier, also kommentiert das und sagt dann, okay, irgendwann muss man sich also auch Elemente der Ordnung 3 angucken. Und auch hier fand ich ja die Sprache so schön. The final movement of an elaborate symphony. In der Tat, eine große, sehr komplexe Symphonie mit vielen Instrumenten. Und allein schon, wenn man guckt, welche Namen er da die ganze Zeit benutzt, dann kriegt man ein Gefühl dafür, warum wir im Zusammenhang mit der Klassifikation eben auch gewisse Namen immer wieder hören und warum uns die so in den Kopf kommen. Und Teil meines Projekts ist ja auch, das zu hinterfragen. Also zu gucken, ob, wenn ich jetzt Leute frage oder Literatur durchschaue, ob ich dann diese Namen immer nur deshalb so sehe, so überbetont vielleicht, weil das in dem Programm so steht und weil es diese Erzählung gibt und Artikel, in denen eben auch immer wieder die gleichen Namen genannt werden. Oder ob man tatsächlich irgendwie gut belegen kann, ja, das und das, diese Leute. Denn die Beiträge werden so unterschiedlich eingeordnet. Wenn man da Leute fragt, die dabei waren, dann gibt es die, die sagen, also da kommt dann irgend so ein Name und die Person hat vielleicht zwei Veröffentlichungen gemacht, die irgendwie in dem Kontext relevant sind, aber die werden so hochgehängt, denen wird so viel Bedeutung beigemessen wegen der Ideen und wegen dem, was darauf aufbaute. Und andere Leute würden darauf aber gar nicht kommen, sondern die würden immer danach gucken, wer hat denn die meisten Papers, die in diesen Kontext eingeflossen sind. Ja, ist gar nicht so einfach. Ich unterbreche das da kommt gleich noch mehr, aber ich möchte jetzt Gornstein selbst quasi zu Wort kommen lassen. Hier ist sein Programm. Na, das ist, glaube ich, nicht gut. Dann machen wir das lieber hier groß. Noch ein bisschen größer. Und das ist jetzt, das ganze Teil ist noch größer, aber ich habe jetzt nur den Anhang, wo diese Schritte drin stehen. Und manches davon haben wir jetzt schon gesehen. Interessant finde ich hier, dass er nochmal sagt, wie schwierig das ist, sich jetzt hinzustellen, so ein Programm zu entwerfen in der Öffentlichkeit. Also nicht nur für sich selber und für drei Doktoranden, sondern quasi für alle. Das macht er hier explizit. Das finde ich interessant. Dann finde ich auch interessant, dass er hier so eine Zahl nennt, 15 oder so Jahre, in denen wir jetzt, so lese ich das, quasi konzentriert dabei sind, zu versuchen, in Richtung einer Klassifikation zu arbeiten. Das heißt, er denkt auch, dass das so Mitte der 50er so richtig konzentriert losging, und er bezieht sich auf die Nachwirkung von Brauer und Frau. Das kann man hier sehen. Es geht um Inklusionen und deren Zentralisatoren und sowas. Na gut, dann gucken wir weiter. Dann bezieht er sich hier auf das Odd-Order-Theorem, also Gruppen und Gradordnung sind auflösbar, bla bla bla. Und jetzt kommt ganz viel Zeug, wo er sich auf technische Resultate bezieht. Und ich kann zwei davon einordnen, dann müssen wir weitergehen, weil es sonst zu viel wird. Das N-Gruppen-Paper, ich habe es schon erwähnt, Thomsons Endgruppenpaper. Das ist übrigens auch das Paper, für das Thomson die Friedensmedaille bekommen hat, nicht für das Oxford-Paper. Und ganz viel, was da passiert, war dann Inspiration für das Programm, das man hier vorstellt. Und Thomson zeigt einfach, was er kann einfach. Also es ist so krass, wenn man sich diese Arbeit anguckt, was der dann macht. Mir wurde mitgeteilt, er hätte das vielleicht alles machen können, aber er hätte sich nicht hingestellt in so ein Programm für die Community vorgeschlagen. Gut, dann werden Spezialfälle angegeben, Adel und Zeitwirkung, haben wir teilweise schon drüber geredet. Dann führt Goinstein haufenweise Notationen ein, das heißt, da kommen jetzt ganz viele Begriffe, bla bla bla, er illustriert ganz viel, hier kommen Begriffe, die man braucht, um sein Programm zu verstehen. Ich habe hier manche skizziert, aber auch nicht alle, weil ich ja nicht alles erklärt habe, alle Schritte im Detail, so wie er das macht. Aber ich habe das ja ins StudIP gestellt, das heißt, die wollen und die teilweise auch schon mehr wissen, können sich das angucken und können dann da beliebig intensiv noch reinlesen. Dann sagt er was zu den Techniken, von denen er denkt, dass die besonders wichtig sind. Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, genau das sind dann Momente, wo jemand wie ich dann so liest und denkt, ach so, ja klar, diese ganzen Wörter kenne ich, da kenne ich Arbeiten so, ich weiß, wie das funktioniert. Für mich ergibt es Sinn, dass diese Techniken hier eine Rolle spielen. Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal irgendwo erwähnt habt, aber mir ist jetzt nicht bewusst, hat Goinstein irgendwie in irgendeiner Form vielleicht auch gerade dafür mit Thomson aktiv zusammengearbeitet? Weil er bezieht sich ja gefühlt in jedem zweiten Satz auf irgendeine Arbeit von Thomson.
Ja.
Also wäre es für mich nur logisch, wenn man sagt, okay, wir arbeiten da halt irgendwie zusammen und...
Es gab Korrespondenz, ansonsten funktionierte die Zusammenarbeit häufig so, dass Leute sich auf Konferenzen getroffen haben und es wurden in Paper ausgetauscht, Briefe geschrieben, da haben wir auch einiges, nicht alles, teilweise haben Leute auch einfach dann Dinge vernichtet, weggeworfen und so. Unsere Vorstellung sollte jetzt nicht sein, dass da eine Handvoll Leute an der gleichen Uni gesessen und das zusammen gemacht haben.
Nee,
sondern da waren vielleicht mal zwei, drei an der gleichen Uni und dann wieder welche woanders. Und so. Aber die kannten sich und teilweise kann man auch sehr gut rekonstruieren, woher. Und Goinstein hat jetzt schon lange genug in diesem Klassifikationskontext gearbeitet und kennt die Community gut genug und hat schon genug Geld eingeworben und so, um die Hauptleute zu kennen und irgendwie auch einschätzen zu können, wer wird hier jetzt wichtige Beiträge leisten, wem kann ich vielleicht auch sagen, hey, mach doch mal den Fall, mach doch mal den Fall. Und wo können vielleicht noch neue junge Leute dazukommen? Wenn er sich hier auf Leute mehrfach bezieht, dann deshalb, weil es inhaltlich sinnvoll ist. Gar nicht unbedingt, weil er die persönlich am besten kennt oder am engsten mit denen zusammenarbeitet. Ja, so würde ich das jedenfalls lesen. Ja.
Es wirkt jetzt so ein bisschen so, als hätte er das, als wäre er so der Spieler von den Leuten, hat er selber sich auch dann hingesetzt und sich selbst Aufgaben gegeben?
Ja.
Und dann, ja. Oder hat er gesagt, okay, das ist der Plan, macht's?
Nee, er hat selber auch gemacht. Hier rein fällt, das sehen wir gleich, dass er das thematisiert, also nicht ganz, aber quasi in diese Denkrichtung fällt ein fettes Paper von ihm mit Harada zusammen, Gruppen von Sektionaren, zwei Rang höchstens vier, haufenweise andere Sätze, der hat selber auch mitgearbeitet. Er hat nicht nur den Plan entworfen, sondern hat auch viel gemacht, vorher und auch danach noch. Und ansonsten gibt es, was seine Rolle betrifft, unterschiedliche Beschreibungen. Auch dazu werde ich nächste Woche dann mit O-Tönen noch was sagen. Das ist sehr interessant und Teil unseres Forschungsprojekts ist auch, seine Rolle noch ein bisschen besser zu verstehen. Denn das ist ungewöhnlich. Wir sehen gleich noch, wie ungewöhnlich und was er selber dazu sagt. Aber soweit ich es weiß, gibt es überhaupt keinen Präzedenzfall irgendwo in der Mathematik für so etwas vorher.
Mit Generation Punkt 2 die Erzeugung gemeint von Gruppen, also so wie wir sie teilweise auch schon gesehen haben, oder was?
Ja, genau. Wie Gruppen erzeugt werden, also von was für, so was für Präsentationen man hinschreiben kann, genau sowas. Also ich kann es aber kurz einordnen, auch wenn ich nichts groß erklären oder definieren kann. Balance hat was zu tun mit Zentralisatoren von Evolutionen, generell mit der Zweistruktur und wie da Sachen in Beziehung zueinander stehen. Da spielt auch das ganze Thema Signalisator-Funktor-Methode rein. Erzeugende Systeme für Gruppen mit gewissen Eigenschaften. Manchmal geht es ja darum, eine Gruppe zu erkennen. Und da kann es sein, dass es einen Satz gibt, der sagt, hier ist eine Präsentation und das ist dann genau die Gruppe. Das heißt, sowas zu finden kann dann manchmal schon reichen. Dann, ja, Elemente von Primzahlordnung und deren Zentralisatoren, muss ich gar nicht kommentieren. Schwurmultikreis, oh ja. Manchmal sieht man halt da, wo man gerade unterwegs ist, keine einfache Gruppe, sondern die ist nur quasi einfach. Das heißt, da gibt es noch so ein Zentrum. dann muss man wissen, was da möglich ist. Und das heißt, man muss über die einfachen Gruppen, die es schon gibt, mehr wissen als einfach nur etwas über die Gruppe selber, sondern man muss die ganze sogenannte Dekoration kennen, die möglich ist, sprich, was für ein Zentrum könnte da noch drunter sitzen und was für Automorphismen können. Das ist das Nächste. Nein. Und dann sagt er auch selber, manchmal wissen wir noch gar nicht alles, was wir da brauchen, aber hey, lieber wissen wir, was wir noch wissen wollen und wissen es noch nicht, als dass wir nicht mal wissen, was wir noch wissen wollen. Okay. Dann, bla bla bla, sagt er selber, dass es Teilprobleme gibt, die aus ihrer eigenen Perspektive heraus interessant sind. Und er spricht sich ja auch mehrmals dafür aus, dass man Teile dieses Klassifikationsprojekts unabhängig machen sollte. Und dann irgendwann, bla 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 bla, hier in der Mitte, the way to think of G, the outside is not at all as a simple group, deswegen habe ich meinen Plan so angefangen, sondern man kann das alles viel allgemeiner machen. Und jetzt geht's endlich los, römisch 1, groups of low to rank. Das ist bei mir die erste Abzweigung. Was low heißt, muss ich mir halt erstmal angucken. Bei ihm, mein Gefühl war ja kleiner gleich 2, aber er meint kleiner gleich 4. Er begründet das mit Signalisatorfunktormethoden und so weiter und sagt dann auch direkt, hier, ich habe selber was beigetragen, da oben steht es mit Harada, 6 zu einer 2-Rang, höchstens 4. Und er problematisiert, was zu tun ist, wenn man 2-Rang bearbeiten will, einfach weil es eine Voraussetzung ist, die sich nicht gut kontrollierbar auf Sektionen vererbt. Und das heißt, es ist technisch schwierig und er meint, das wird schmerzhaft. Ja. Aber diese Fallunterscheidung hält er für sinnvoll. Dann schlägt er ein paar Probleme vor, konkrete Probleme, die man da lösen müsste. Das gucken wir uns jetzt alles nicht im Detail an, sondern wir gehen zu Teil 2.
Semi-Simplicity of two layers. Mit two layer ist das gemeint, was ich dann mit L2' bezeichnet habe. Diese Notation ist in den Kontext Standard. Deswegen habe ich mich daran gehalten. Das heißt, wir sind jetzt bei großem Zweirang und wir gehen erstmal hier rüber. Das ist sein römisch 2. Nennt, wenn man sich da Komponenten anguckt. SCN oder auch SCAN, wie Richard Lyons das nennt, das ist auch was aus dem Kontext von zwei Gruppen. Wenn der Zweirang mindestens 5 ist, dann findet man ein, wofür steht das? Self-Centralizing Normal, also ein Normalteiler der Ordnung mindestens 8, der elementarisch ist und der sich in der Zweigruppe, also in der Zweisyrer-Untergruppe, der da seinen eigenen Zentralisator enthält. Das ist dieses SCN. Ich kenne die SCN-Notation aus dem Odd-Order-Paper von Feig und Thompson. Ich weiß nicht, ob die davor schon benutzt wurde. Glaube ich, oder kenne ich die aus dem N-Gruppen-Paper? Auf jeden Fall steht der Name Thompson in meinem Kopf da dran. Gut, also bei Wunsch 2. Wir wissen, wo wir auf der Tafel sind.
Dann beschreibt er hier die Signalisatorfunktormethode, bla bla bla. Das machen wir nicht, ist aber wahnsinnig interessant. Ich möchte dafür werben. Ich habe oft und lange und mit viel Freude damit gearbeitet. Dann kommen
Standardformprobleme in ungerader Charakteristik. Da sind wir hier. Es gibt Komponenten vom D-Typ in ungerader Charakteristik, Standardform, bla bla bla.
Damit ist dann später der Name Aschbacher verknüpft. Der hat da irgendwie alles gelöst, was nicht schnell genug weggelaufen ist, eine Zeit lang. Und gucken wir weiter.
Genau, er sagt, wenn das jetzt nicht weitergeht an der Stelle, dann kommt man irgendwann zu einer Bedingung, also dieser Standardform, wo man über den Zentralisator einer Notation so viel Informationen hat, dass man irgendwie fast alles weiß und dass es nicht mehr viele Möglichkeiten gibt für die Gruppe drumherum, die große, wie die aussehen kann. Trotzdem muss man es natürlich noch klassifizieren.
Er äußert sich hier ein bisschen optimistisch. Dann, ja, Start 2 eingebettet und so lasse ich alles weg.
Dann sagt er, und das ist das, was ich hier mit Lösung bezeichnet habe, wenn man jetzt in diesem Standardformfall angekommen ist, dann muss von der anderen Seite jetzt die Lösung kommen, also da müssen dann die Klassifikationsresultate kommen, die klären, was da los ist. Ja.
Also, wenn ich es richtig verstehe, schreibt er am Ende nochmal von den einzelnen Punkten Probleme auf und das sind zu dem Zeitpunkt noch ungelöste Sätze, die man bräuchte, um dass das Ding funktioniert.
Genau. Also, so habe ich es.
Inzwischen eigentlich alle? Oder gibt es da.
Entweder wurden die, so wie es da steht, gelöst. Vieles ist wirklich nah dran an seinem Programm, wenn man sich die erste Generation anguckt. Oder in manchen Fällen hat dann jemand einen anderen Satz gelesen, mit dem man das ja etwas anders machen konnte und dann griff das quasi so in das Programm rein, so quasi um die Ecke und dann wurde es vielleicht nicht genauso gemacht, wie es da stand.
Also es gibt Sachen davon, die noch nicht so bewiesen werden, also allgemein einfach nicht, oder die dann, weil man festgestellt hat, so wie es da steht, gilt es nicht, aber man kann es komplett umgehen.
Müsste ich mir im Detail angucken, könnte ich jetzt nicht direkt mit dem Finger drauf zeigen. Ich weiß nur, und auch wieder von Leuten, die dabei waren, dass sich bei der ersten Generation herausgestellt hat, dass man an vielen Stellen ziemlich genau diesem Plan gefolgt ist. Das heißt, an vielen Stellen haben Leute dann wirklich teilweise konkret beauftragt von Gornstein solche Probleme gelöst, wie sie da standen. Und in meiner Erinnerung ist es so, ich müsste jetzt aber nachgucken, dass es Sachen gibt, die am Ende nicht ganz genau so waren. Und wie wir sehen werden, gab es auch Sachen, wo man glaubte, jemand habe das erledigt und das war aber nicht so. Und der kommentiert selber, dass an einigen Stellen schon Dinge gemacht wurden, die da also quasi schon dazu passen. Und das nimmt er auch als Motivation, um zu sagen, ich glaube, so geht's. So, wir finden gleich eine Stelle, wo er das Ganze explizit einmal kommentiert. Interessant finde ich auch, dass er bei manchen Problemen dazu schreibt, wie schwierig er die findet und bei manchen nicht. Die stehen da einfach. Quasi-Standardform, ja, das ist eine Verallgemeinerung von Standardform, wenn man halt nicht genau in diesem Fall ist, aber wenn man sowas Ähnliches hat. Das habe ich jetzt hier nicht genau ausgeixt an der Tafel. Dann Thema Zweirang, also Zweirang beschränken, beziehungsweise mal kurz die Perspektive wechseln zur Evolution, die im Zentrum einer Zwei-Südorf-Untergruppe liegen. Das kann einen Vorteil haben. Man sieht nämlich dann in dessen, also in deren Zentralisator, die komplette Zwei-Struktur. Und dann hat man ein bisschen mehr Kontrolle, als wenn man einfach nur irgendeine Evolution rausgreift. Das führt dann dazu, dass er sich die Fälle anguckt, die ich hier auch aufgeschrieben habe. Alternierende Gruppen als Komponenten, sporadische Gruppen. Und er erwähnt hier, glaube ich, den Lead-Typ in Charakteristik 2 nicht, aber ich fand, der muss irgendwo stehen. Hier ist es, unter B. Also er sagt jetzt am Ende, was ist da noch zu tun? Könnte sein, dass man keine Komponenten hat, das ist dieser Fall. Könnte sein, dass man die Typ in Charakteristik 2 sieht oder eine sporadische Gruppe, das heißt dann nicht mehr da. Oder eben so eine fast Standardform irgendwie. Das muss dann irgendwie gelöst werden. Er gibt Beispiele an, um zu motivieren, warum er die Fallunterscheidung so macht. Hutwanderungsgruppe, die kleinste Fischergruppe, also Fischer 22 und ich habe nachgeguckt, ich habe mir diese Beispiele angeschaut. Ich finde es sehr sinnvoll, dass er zwischendurch in seinem Programm immer wieder sagt, hier ist Evidenz dafür, dass es eine sinnvolle Fallentscheidung ist. Das kommt wirklich vor. Man muss sich diesen Fall angucken. Es gibt Gruppen, in denen das so passiert. Dann ja auch schön, das Problem ist größer, als man es mal denken könnte. Genau das, was man braucht in so einem Programm. Und hier ist das, was ich gerade meinte. Brief Digression. Ich finde es interessant, er kommentiert hier einmal nämlich so ein bisschen, das zu der Phasefrage, wo stehen wir da eigentlich? Und diesen Ausschnitt habe ich so ähnlich schon mal gezeigt, ich glaube letztes Mal. Wenn man sich das Programm nämlich bis hierhin anguckt, dann hat man ja quasi alle möglichen Typen von Gruppen, die man schon kennt und für die es möglich ist, schon irgendwie im Komponentenland gesehen. Und dann könnte man das Gefühl kriegen, das geht nicht, wir können das nicht klassifizieren, das ist einfach zu viel. Woher sollen diese ganzen Sätze kommen? Und deswegen gibt er hier ein bisschen Evidenz dafür, dass man in einigen Fällen eben doch schon was hat, dass da schon Sätze sind, dass es eben nicht komplett hoffnungslos ist. Und dass er da so Namen einstreut zwischendurch, Namen wie Thompson, das nehme ich auch als Hinweis darauf, dass er einfach der Gemeinschaft signalisieren will, hey, wir haben hier Leute, die in der Lage sind, diese schwierigen Probleme zu lösen. Dann erwähnt er seinen Doktoranden, der gewisse Spezialfälle schon anguckt. Dann bezieht er sich auf eigene Arbeiten. Harada haben wir vorhin schon gesehen. Da kommt auch noch Walter, Abelsche, zwei Südorf-Gruppen unter anderem. Harris, also da kommen jetzt einfach noch so ein paar Namen. Er sagt immer wieder, da ist schon Arbeit getan, das ist machbar. Und er begründet damit ja auch, dass dieses Programm jetzt nicht einfach so aus der Luft kommt, sondern dass er sich Gedanken gemacht hat, wo bestehende Resultate schon gut reinpassen würden. Es gab Fälle, das haben mir auch Leute berichtet, wo Projekte bearbeitet wurden, zum Beispiel für Dissertationen oder so, wo Klassifikationssätze bewiesen wurden, die mal in einem ersten Ansatz da einfließen sollten, aber wo man dann gemerkt hat, nee, wenn man den Satz so beweist, dann deckt er noch mehr Fälle ab und dann ist es sinnvoller und dann war deren Beitrag im Nachhinein obsolet. So was ist auch passiert. Hier sehen wir die dünnen Gruppen. Da wird einmal erklärt, was das ist. Und es wird auch begründet, wo das herkommt. Also wenn die zwei lokale Struktur einfach nicht reichhaltig genug ist, wir sehen keine Komponenten, wir haben aber auch sonst einfach, dass alles schmal ist, dann muss man sich irgendwas einfallen lassen. Und das kommentiert er hier. Er sagt auch nochmal, woher das Wort dünn kommt. Ja, Probleme, die müssen halt klassifiziert werden, schön. Und ich habe schon darauf hingewiesen, immer dann, wenn er das sinnvoll findet, sagt er, dass man das als unabhängigen Satz machen sollte. Und es gibt hier einige Stellen, an denen man das ganz gut machen kann, in diesem Programm. Dann kommen die stark eingebetteten Untergruppen für ungerade Primzahlen. Für die Primzahl 2 ist es ein wichtiges Instrument, das ich nicht erwähnt habe, weil es wieder technisch zu weit führt. Aber da weiß man eben schon ziemlich viel. Interessant ist, was passiert, wenn die Primzahl 2 einen nicht mehr weiterführt und wenn man die Primzahl wechseln muss. Dann möchte man manche dieser technischen Resultate, die man für die Primzahl 2 hat, vielleicht auch für ungerade Primzahlen haben. Und die Stichworte, die mir dazu einfallen, sind starke Einbettung, aber auch sowas wie Sequenzatorkontrollen. Und da reden wir jetzt wirklich über Sachen, die dann teilweise zu der Zeit noch nicht da waren oder noch nicht weit entwickelt. Und dann ist klar, dass er das als Auftrag formuliert, ja, wir müssen das bitte machen. Interessanterweise haben manche der Sachen dann nicht funktioniert. Da gab es dann Sätze, aber die gab es erst nach der Klassifikation. Das heißt, erst als das bewiesen war, wusste man, dass diese Sachen wahr sind, die man gerne vorher gehabt hätte, um das da reinzustecken in den Beweis.
Ja. Also gerade bei stark eingebetteten P-Gruppen fällt mir jetzt halt Chris Parker und ja. Herr Schroth ein.
Genau, ja.
Das kam, wann war es? Das kam ja sehr spät eigentlich.
Ja, ja, viel später. 2008, genau, viel später. Die Motivation ist da, und die Leute fanden es immer noch interessant, auch wenn es in das Programm nicht mehr einfließen konnte. Genauso wie Ott selbst da. Also Verallgemeinerung des Zersternsatzes von Glaubermann für irgendwann kommt sein.
Aber vorher gab es quasi stark eingebetteten P-Gruppen noch nicht viel? Alles?
Nee. Okay. Genau, die Technik war längst nicht so entwickelt wie für die Primzahl 2. Ja, teilweise gab es das für die Primzahl 3 so Teilresultate und hatten sich Leute schon mit beschäftigt und man sieht auch, dass es irgendwie natürlich ist, dass manchmal die Primzahl 3 dann neben der 2 noch ein bisschen besonders ist und dass dann die anderen Primzahlen kommen. Und dann kommen wieder Probleme, die formuliert werden und dann, es ist schon zu spät, ich muss gleich mal aufhören. Dann kommt die Signalisatorfunktor-Methode für ungerade Primzahlen, ich habe es gerade schon erwähnt. Das heißt, wir sind hier jetzt schon in diesem Feld. Die Zwei-Struktur ist nicht reichhaltig genug, wir müssen vielleicht auf andere Primzahlen ausweichen. Da an dem Teil der Tafel sind wir jetzt. Gucken wir noch ein bisschen weiter. Ich will einfach nur noch, dass die letzten Schritte einmal sichtbar sind, die er noch ausformuliert. Hier, Gruppen von Charakteristik P-Typ. Da bezieht er sich auf Sachen, die er vorher formuliert hat und differenziert das einfach noch so ein bisschen aus. Hier kommt auch der Ausschnitt, auf den ich hingewiesen habe. Hier ist etwas, was an diesem Programm unübersichtlich werden kann. Das tut ja so ein bisschen so mit dieser Fallunterscheidung und ich habe es absichtlich auch nicht kommentiert. Das tut so, als könnte man die endlich einfachen Gruppen wirklich in so Töpfchen stecken und jede Gruppe ist immer nur genau ein Topf. Aber es ist gar nicht so. Manche Gruppen sind in mehreren Töpfen. Und dann kann das technisch aufwendig sein. Ich nehme mal so etwas Banales wie Alt 5. Alt 5 ist gleichzeitig in drei Töpfen. Alt 5 ist nämlich eine alternierende Gruppe, aber es ist auch eine Lithium-Gruppe in Charakteristik 2, PSL2-4, und es ist auch eine Lithium-Gruppe in ungerader Charakteristik, PSL2-5. Das ist alles die Alt 5, die sieht nur immer ein bisschen anders angezogen aus. Und in dieser Fallunterscheidung muss man die deswegen mehrmals berücksichtigen und da ist dann erstens so ein bisschen Fehlerpotenzial, weil man dann vielleicht denken könnte, ach, haben wir das nicht schon gesehen, haben wir das nicht schon gemacht? Aber vielleicht waren ja die Voraussetzungen so ein kleines bisschen anders. Und es könnte umgekehrt bedeuten, dass man Arbeit doppelt macht oder dreimal oder fünfmal. Und bei der Revision war deshalb auch eine Idee, dass man diese Fallunterscheidung ein bisschen anders macht, ein bisschen schärfer, dafür aber technisch schwieriger zu verstehen. Wenn ich jetzt hier so eine Übersicht gemacht hätte für die zweite Generation, dann wäre das technisch nerviger gewesen. Also von der Struktur her vielleicht erstmal klarer, aber technisch nerviger, weil man nämlich dann anfängt zu überlegen, wie man die Gruppen einpuzzelt und vor allem, wie man die einpuzzelt, die so mehrfach auftreten. Das wird hier schon teilweise thematisiert und deswegen haben wir hier diesen Charakteristik-P-Teil. Gonstein schreibt hier ausdrücklich, dass ein Problem ist, sich zu überlegen, was für Gruppen in verschiedenen Gewändern auftauchen, also zum Beispiel mit verschiedenen Charakteristiken. Dann kommen die quasi-dünnen Gruppen. Den Ausschnitt haben wir schon gesehen. Blablabla, da muss irgendwas charakterisiert werden. Dann niedriger 2 lokaler 3 Rang. Das heißt, man könnte von der Primzahl 2 zur Primzahl 3 wechseln, aber es ist nicht klar, wie fruchtbar das ist, weil man für die Primzahl 3 eben auch nicht viel weiß. Und am Ende als Ausweg Zentralisatoren von 3 Elementen wieder mit der Idee, Standardform nachzuahmen. Und er sagt erst ganz am Ende, dass man sich den Charakteristik-2-I-Typ angucken sollte. Für mich war der in der Palmenerscheinung auf jeden Fall einmal hier zu sehen. Er erwähnt den auch. Man braucht ihn aber an einer anderen Stelle auch nochmal. Das habe ich nämlich extra hingeschrieben, weil das da so am Ende kommt. Wo man quasi ja schon in einer sehr engen Situation ist, wo alles andere nicht mehr funktioniert, was man sich vorher in Maschinerie hergenommen hat. Er erwähnt an verschiedenen Stellen Leute oder Sätze oder technische Methoden. Wenn man das Paper daraufhin durchliest, dann kriegt man quasi so ein Who's Who und was ist was in der endlichen Gruppentheorie zu der Zeit, also dieser lokalen Theorie, die hier benutzt wird. Und das erklärt auch, warum Leute wie ich Gruppentheorie so gelernt haben, wie sie sie gelernt haben. Einfach weil die Leute, bei denen ich gelernt habe, von sowas inspiriert waren, weil sie diese Methoden als sehr relevant und schön kennengelernt haben. Blablabla, ganz viele Abschlussbemerkungen, aber das Programm ist jetzt fertig, ganz viel Literatur. Und schließen möchte ich mit 1, 2 Originalauszügen. Da sind wir zur Motivation zum nächsten Mal. Thema Fehler. Das ist aus einem Brief von John Thompson. Das Rice Paper, auf das er sich bezieht, ist das Paper von Bob Rice über das Monster. Das haben wir gesehen. Friendly Giant. Ich verstehe, warum die Arbeit so lange gedauert hat.
Das ist so ein typischer Thompson-Kommentar, oder?
Ich weiß nicht. Mal so, mal so. Ich hab einen Brief, ich kann belegen, dass er manchmal geflucht hat. Ich habe einen Brief, in dem F steht. Mit Sternchen. Das Wort ist nicht auszusprechen. Es ist so eine milde Untertreibung, dass irgendwie attraktive Aspekte hat, was Bob Rice da gemacht hat. Ich würde sagen, es ist ziemlich sensationell. Aber mir geht es eigentlich um das Ende dieses kleinen Abschnitts. Denn die Leute kriegen halt so Preprints, die kriegen per Post irgendwas vor der Veröffentlichung. Und manche haben die Möglichkeit, darüber mit KollegInnen zu sprechen oder in so einem Seminar das mit Studis zu besprechen und einfach intensiv zu lesen. Das wurde auch später noch viel gemacht. Man hat einfach Arbeiten anderer Leute gelesen und intensiv besprochen, zum Beispiel im Kreis von Studis, DoktorandInnen. Und dann findet man Fehler. Ja, gerade wenn das Preprints sind, so, also noch vor der Veröffentlichung, noch vor Preprint, dann findet man Fehler. Das ist ganz normal. Interessant finde ich dieses Depressing Village Number. Das kann ich nicht beurteilen. Ich hoffe, ich kriege so ein Ding mal in die Hände. So ein altes Manuskript, aber it seems to be a feature of group theory these days, none of them affects the final result. Und das schienen eben auch viele Leute über den großen Satz zu denken. Ja, wenn da irgendwo Fehler sind, dann sind das vielleicht kleine Fehler hier und da in den Argumenten, aber der große Satz, der wird schon stimmen, das wird schon richtig sein. So haben das manche jedenfalls gesehen. Okay, wann haben die Leute geglaubt, dass es langsam zu Ende geht? Hier ist ein Auszug aus einer Arbeit von Ron Solomon, das ist ein Übersichtsartikel aus dem Jahr 2001. Ich habe ihn danach gefragt, er wurde aufgefordert, sowas zu schreiben. Das ist so aus dem Bereich Selbsthistorisierung. We could hear the bell toll, das finde ich einfach unglaublich schön als Formulierung. Das ist jetzt Mitte der 70er, 76 um genau zu sein, das schien so ein Wendepunkt zu sein. Also nur 4 Jahre, nachdem Rolls hier sein Programm verkündet hat. Mit einigem Pessimismus an einigen Stellen. Nur 4 Jahre später haben anscheinend große Teile der Community das Gefühl, es geht zu Ende, wir haben es geschafft. Und das Vertrauen schien auch in Leuten zu liegen, also Leuten wie Thompson und Aschbacher, denen man zugetraut hat, das, was jetzt noch zu tun ist, zu machen. Hinweis? Foremost among the unresolved problems were E von mir gleich 2, E von mir gleich 3, was, wie das hier beschrieben wird, und das ist eine tolle Beschreibung, was zwischen den dünnen Gruppen liegt, hier dünn, Aschbacher, und der Bornstein-Lyons-Trichotomie, über die ich nicht gesprochen habe, aber die im Prinzip so eine Aufteilung ist, was bei den Komponenten in den Zentralisatoren von Einfachgruppen, von Induktionen passieren kann. E von G gleich 2 steht da jetzt, wurde von Geoff Mason gegriffen, mache ich. E von G gleich 3 wurde von Aschbacher gegriffen, mache ich. Und da steht noch der Name quasi dafür. Und dass das dann psychologisch 76 zu Ende war. Mhm. Dafür habe ich einen schönen Beleg gefunden. Das ist ein Brief, ich glaube, ich habe es auch hingeschrieben, von John Alford an Henrietta Falt im Juni 76. Da habe ich tatsächlich das Original in der Hand gehabt, sowas freut mich immer. Und Alfred ist sehr aufgeregt, weil er nämlich wirklich denkt, es ist vorbei. The ball game is over. The methods available will in a few years completely classify all the kinds of groups. Und Autoritätsbeweis Thompson thinks so too. The end of an era, ja, da wollten wir auch noch sprechen, ob das eigentlich das Ende ist oder der Anfang. Anne Woodbury finde ich auch sehr schön. Und es ist lustig zu sehen, was Transkriptionsprogramme mit so Wörtern wie N-Group in einem Interview machen, genauso wie mit Sydow Subgroup. Zum Umfang habe ich hier wieder was von Goldstein selbst, der vorträgt und der selber einmal einordnet, was seiner Auffassung nach das Ergebnis dieses Programms ist. Hier reden wir also über die erste Generation, hier wird seinem Plan gefolgt im Wesentlichen. Er sagt selber, dass es anders ist als alles, was es jemals vorher in der Mathematik gab. Ich stimme ihm zu. 500 Artikel, ja, je nachdem, wie man zählt, sind es eher noch mehr. Sehr viele Menschen, ja, über einen langen Zeitraum. Ich würde sagen, der Zeitraum ist größer, der relevant ist. Und dementsprechend sind wir wahrscheinlich auch bei mehr als 10.000 oder 15.000 Seiten in Artikeln. Und damit möchte ich schließen. Danny ist Daniel Goldstein, der dann gerade noch lebte, er ist kurz daran gestorben. Und ich werde nächstes Mal erzählen, was ich inzwischen darüber weiß, was da passiert ist. Denn 81 hat Goldstein verkündet, alles ist zu Ende, die Klassifikation ist abgeschlossen. Und hier sind wir 10 Jahre später und er sagt, mehr dazu nächste Woche. Danke und danke für die Geduld. Wir haben jetzt überzogen, es tut mir leid.